Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Remrosanis.
Hey Stefan!
Hey! Komm doch mal rüber, Mann, und setz dich zu mir hin.
Weil ich der Fabian bin.
Soll ich dich im Laufe der Folge nur noch als der Hintern ansprechen? Findest du das gut oder übergriffig?
Ich bin ein...
Ich kenne deinen Hintern gar nicht, du sitzt ja immer nur auf
dir. Weißer Mann, der nie von Beleidigung und Sexismus betroffen war. Du darfst mich sowieso nennen, wie du willst.
Wie ich will.
Aber nur du.
Okay.
Kann ich kurz sagen, es gibt manchmal Leute, die lernen einen kennen und nach zwei Tagen nenne ich mich dann Fabi.
Weil die automatisch davon ausgehen, dass man das so tut, ne?
Ja, genau. Und es gab in meinem Leben irgendwie drei Leute, die das durften. Und alle anderen, die ich jetzt kennenlerne, gehören nicht dazu.
Okay. Ich überlege mir im Laufe der Folge, weil wir haben ja Zeit, einen besseren Spitznamen für dich.
Alles klar, Steffi.
Fabi Baby hätte ich dich nennen können in der Deutschrap-Folge, so wie der vom Fetten Brot.
Aber das ist
der auch so? Ja, die haben ja viele Namen.
Stimmt, die Namen haben eigentlich Wiki-Eintrag, glaube ich.
Genau, König Boris, genau.
Ja. Hattest du mal einen Spitznamen?
Dr. Renz Rektor Donz.
Hattest du mal einen Spitznamen?
Ja, der hat einen ganz versauten Hintergrund und den möchte ich hier nicht erzählen.
Okay, wir wollen ja auch nicht gleich in der ersten Minute ausschweifen. Wir wollen euch herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge von Never Forget, der 90er-Podcast. Yay! Heute geht's um... Worum geht's nochmal?
Heute geht's um One-Hit-Wonder.
Die sind halt schnell vergessen, deswegen war ich...
Genau, die jetzt schon wieder weg. Das ist natürlich kein Genre. Also unser Versprechen an euch ist ja, dass wir in jeder Folge ein Genre behandeln. Das ist ja keins. Die haben ja alle nichts miteinander zu tun, außer halt ihrem tragischen Schicksal, dass sie für eintagsfliegend sind und auch gleich wieder weg waren.
Aber immerhin damit mehr erreicht haben als viele andere.
Das muss man sagen. Wir wollen es da auch über niemanden lustig machen.
Nee, das wollen wir nie. Aber das wisst ihr mittlerweile.
Und ein super Gast ist halt auch wieder dabei. Eine Person, von der man sich wirklich gewünscht hat, dass die Karriere, mit der sie bekannt geworden ist, noch viel, viel länger geht. Da kamen nämlich noch einige tolle Songs nach, aber so groß wie ihre Debütsingle wurde es nie wieder. Lucy van Orke später bei uns in der Sendung, bekannt als die Stimme von Lucy Electric, weil sie ein Mädchen ist.
Wir freuen uns sehr und wir werden mit ihr viel über damals und natürlich auch ein bisschen über heute reden, denn ihre Karriere als Musikerin an sich hat natürlich unter dem vermeintlichen One-Hit-Wonder, das sie war, nicht gelitten.
Nee, die es ist unglaublich, was die mittlerweile alles gemacht hat. Also die ist schwer beschäftigt und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass sie heute Zeit für uns findet.
Genau. Und ich muss gleich am Anfang wieder so einen Rüffel ausstellen. Das will ich mir jetzt irgendwie...
Erstmal das Publikum beleidigen.
Immer auf den so Deutschrap-Style. So erstmal irgendwie alle wegmobben.
Na, haltet doch alle eure Scheißfresse.
Genau. Wenn wir wirklich Freunde wären, würden wir so eine Scheiße überhaupt nicht.
Schau auf, wie selbstreferenziell wir jetzt werden. Boah. Auf zwei Folgen auf einmal eingespielt. Wird uns auch vorgeworfen, zu selbstreferenziell zu sein. Anderen wiederum ist dieser Private Talk, den wir am Anfang da haben, wieder zu wenig so. Man kann sowieso niemandem recht
machen. Ja, genau. Und ich glaube tatsächlich, also Leute, die länger dabei sind, die lernen einfach so ein bisschen kennen und dann freuen die sich.
Ja, und dann nennen die dich auch noch Fabi, weil die denken, sie kennen dich schon so gut.
Stefan, my bitch up.
Das willst du auch nicht.
Nee. So, jetzt ja, die Geister, die ich rief. Scheiße, jetzt habe ich hier was in die Welt gesetzt.
Ja, ja.
So, nur ganz kurz. Ich habe euch doch in der Deutschbank-Folge schon sehr freundlich darum gebeten.
Jetzt werden wir alle hochgekrempelt.
Ja, ja. Wir haben natürlich schon sehr viele Hörerinnen und Hörer versammelt, was super toll ist. Werdet mehr. Aber wenn nur irgendwie 50% von euch wirklich mal uns auf Instagram folgen würden, dann wäre der Kanal schon deutlich größer.
Ich zum Beispiel.
Und ich würde die Arbeit halt mehr...
Ich war noch nie auf Instagram.
Ja, du. Das
nehmt euch kein Vorspiel.
Das schreiben wir jetzt weiter tot, weil das wird ja nicht besser hier. Also... genau, also kleiner friendly Reminder hier, macht das mal, weil ihr wollt ja auch, dass es uns gut geht, ne?
Bestimmt.
Ja, genau. Zweite Bitte, wo wir schon bei der Eigenwerbung sind, nicht, dass ein ganzer Podcast irgendwie Eigenwerbung wäre. Mhm. Auf Deezer und Spotify und all den anderen Plattformen kann man uns ja nur abonnieren oder hören, nur in Anführungszeichen. Bei Apple Podcast kann man uns auch bewerten. So, da kann man so Sterne abgeben, 1 bis 5, so ein bisschen wie der Krieg der Sterne im Musikexpress, falls ihr da mal mitmachen wolltet, indirekt könnt ihr jetzt.
Ja, stimmt.
Ihr könnt nur eine Platte bewerben und die heißt Never Forget, der 90er Podcast. Und die hat unserer Meinung nach natürlich 5 Sterne verdient.
5 Sterne Deluxe.
Wenn ihr das ähnlich seht,
look up
was
in
geht, Alter? Sicher, Digga.
Das war wieder ein anderes Song.
Das war aber aus dem...
Wir stecken noch zu sehr im Deutschrap.
Ja, ja, ja.
Wir müssen auch mal Pausen dazwischen machen. Wir haben die Deutschrap-Folge ja gerade erst aufgenommen. Das wisst ihr ja nicht. Wir nehmen das ja alles am Stück auf.
Genau, 24, haben wir schon gesagt. Wir sind Jack Bauer des deutschen...
Seit der ersten Folge war
nö, aber bitte, wenn ihr Bock habt und uns eh über Apple Podcasts hört, lasst auch mal einen Kommentar da, einen freundlichen, wenn es geht. Mit konstruktiver Kritik können wir auch viel anfangen. Aber denkt dran... wenn ihr bewertet, dann, also tendenziell lieber zu gut als zu schlecht, und nur weil euch vielleicht irgendwie eine Stelle nicht gefallen hat, nicht gleich dann nur 1 von 5 Sternen geben. Es gibt also Leute, die bestellen irgendwie bei Amazon Filme und DVDs oder so, und dann hat ihnen der Film nicht gefallen und dann kriegt der Händler eine schlechte Bewertung, der den Film ja nun auch nicht produziert hat. So, aber dafür seid ihr zu schlau. Also das.
Ich hatte mir mehr von Dolph Lundgren erwartet. 1 Stern. Nie wieder Mediamarkt.
Ja, genau. So, ich möchte zum Einstieg kurz an Eddie Van Halen erinnern.
Oh, ja, gern.
Der ist ja jetzt gerade leider vor ein paar Tagen gestorben. In noch sehr jungem Alter, wie ich finde, 65 Jahre.
Kein alter Fan-Rockstar.
Krebs, die alte Sau. So, also eigentlich trauriger Anlass. Ich möchte das aber zum Anlass nehmen und einen kleinen Test machen und eine kleine Anekdote erzählen von Van Halen. Kennst du diese Tour-Rider-Anekdote von denen?
Da gibt's irgendwas Ekliges, oder? Mit M&Ms.
Eklig ist es nicht, aber verdammt pfiffig.
Erzähl mal.
Ja. Sie hatten nicht nur eine, aber eine große Welttournee 1982 und hatten einen wahrscheinlich meterdicken Tourrider. Also Tourrider sind, für die, die es nicht wissen, das sind so die Infos, die die Bands und deren Managements vorher an die Veranstalter geben, wo dann drin steht irgendwie, welche Lichter an der Bühne hängen sollen, welche Gitarren sie da gerne stehen hätten, und vor allen Dingen auch, was die Band gerne essen und trinken möchte.
Was Backstage passiert, genau.
Genau. Und in diesem Tourrider gab es auf Seite 827 oder so, gab es den Hinweis, was alles an Snacks stehen soll.
Ach ja, genau.
Und da war der Wunsch von Van Halen, wir möchten bitte nur braune M&Ms. So, genau. Und dann dachte jeder, was sind denn das für picky Arschlöcher, nur braune M&Ms, da muss dann irgend so ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin da irgendwie das alles irgendwie rauswühlen und hinstellen. Dachte wahrscheinlich jeder, was soll der kleinen...
Aber das war so der Beleg für die, ob man diesen Rider überhaupt durchgelesen hat.
Genau, oder? Und das wussten
aber.
Und wenn da blaue M&Ms waren oder gar keine M&Ms oder so, dann wussten die, verdammt, die Leute, die das hier organisieren, haben unseren Rider nicht ordentlich gelesen. Dieses Konzert ist also prinzipiell eine Gefahr für alle, weil wer weiß, was die noch nicht gelesen haben. Vielleicht sind buchstäblich irgendwelche Schrauben irgendwo locker.
Ja, genau.
So, verdammt clever. So, und so ähnlich mache ich das nämlich jetzt hier auch. kleiner Kollegen-Diss in Folge 11, kann man sich mal hier ein bisschen durch ein Fenster lehnen. Viele Freunde, Freundinnen, Kollegen, Vorgesetzte loben ein Jahr, hey, toller Podcast und so. Und ich weiß dann immer nicht, haben die den wirklich gehört? Ich zwinge ja keinen, muss auch keiner. So, aber wenn man das so lobt, dann man will ja dann mal nachfragen, so, welche Stelle hat euch denn besonders gefallen? Macht man nicht, man will ja auch niemanden bloßstellen und so, ne? So, jetzt...
ich könnte mich da selbst nicht dran erinnern. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?
Natürlich. So, jetzt werde ich eine kleine Message los. Folge 11, Minute 7. Wer das hier hört in unserem Umfeld, der kann uns da auch mal ein bisschen überraschen. Der kann uns mal so einen kleinen Snack hinstellen, so braune M&Ms zum Beispiel oder ein Stück Kuchen oder einen guten Kaffee irgendwie von draußen mitbringen. Der Bürokaffee ist ja wie in allen Büros nicht immer der beste. Ja. Oder eine kleine Gehaltserhöhung oder was auch immer ihr wollt. Ne?
Na, so weit kommt's noch.
Und wenn wir das denn merken, dann müsst ihr gar nicht sagen, dass ihr das gehört habt. Dann wissen wir das. Dann
kriegen wir es auch so mit.
Und kriegt so eine kleine Dittelmaus irgendwann das Anstecker von uns zurück vielleicht. Mal gucken. Naja, nun gut. Irgendwelche Fehler aus vergangenen Folgen, Stefan? Irgendwas, was du
bestimmt
noch klarstellen möchtest?
Bestimmt.
Aber, also ich hab einen kleinen Hinweis bekommen von meinem Kumpel Daniel, den ich auch in der Deutschrap-Folge schon erwähnt habe. Der hat mich korrekterweise darauf hingewiesen, dass Til Schweiger in Bang Boom Bang natürlich keine Fukuhila trug, sondern Rastas. Macht die Zähne jetzt nicht besser oder schlechter. Aber
Thema Raster, es gab ja diesen Ausraster von Afrop in der letzten Folge. Da hätte man, glaube ich, nochmal mehr einsteigen sollen, weil mir auch nicht ganz klar war, was ihn da eigentlich so erzürnt hat. Also diese Kritik am Deutschrap oder an
dass Leute, die eigentlich keinen Deutschrap hören, wo er, glaube ich, zwischenzeitlich auch uns mitgemeint hat. Was sein gutes Recht ist natürlich.
Ja.
Dass die sich vielleicht nicht unbedingt anmaßen sollten, darüber zu urteilen, was darin jetzt genau sexistisch, antifeministisch, rassistisch, was auch immer ist, weil diese Leute ja eh nie Deutschrap gehört hätten. Und man muss es ja nicht hören, was so ein bisschen so ein Totschlagargument ist natürlich auch.
Ja, man kann, es ist auch schwierig auf der einen Seite zu sagen, so Rassismus auf gar keinen Fall, also selbstverständlich auf gar keinen Fall, aber Sexismus, Homophobie, die meisten Isms, wir reden hier immer noch über Doggy Dog, gehen auch auf gar keinen Fall. Also.
Ja, genau. Wir lernen stetig dazu. Ich hoffe, dass unser Standpunkt trotzdem rauskam. Wir haben so 2-3 Mal irgendwie nachgefragt, so ein Zitat von ihm war. Also, ne, wir lästern hier keineswegs über irgendwelche Gäste. Das war eine ganz tolle Folge. Wir sind auch froh, dass Afrop da war. Aber wenn man mal inhaltlich nicht übereinstimmt, Stimmt es, kann man auch mal wieder Rede geben. Ich glaube, wir haben das an dieser Festivalstelle so ein bisschen gemacht, wo es hieß, irgendwie natürlich dürfen Frauen mitmachen, aber dann sollen sie auch mit den Besten messen. Das ist theoretisch ein schöner Gedanke. Praktisch wissen wir auch aus anderen Arbeitsfeldern, dass das leider nicht so einfach geht. Gut, gibt's denn einen 90er-Moment bei dir aus den vergangenen Tagen?
Ja, ich habe tatsächlich einen 90er-Moment, der auch mit Van Halen zu tun hat. Und zwar habe ich mich neulich mit einem Kumpel am Telefon unterhalten über Van Halen, weil ich die einfach nicht verstehe. Also weil es nicht, das ist nicht meine Musik. Obwohl
du telefonierst mit Leuten, zweitens sprichst du mit denen über Musik.
Hey, ich mache einen 90er-Podcast. Bin total retro.
Du hast noch eine Festnetznummer zu Hause bestimmt.
Ja, die kenne ich aber selbst natürlich nicht.
Ah, okay,
gut. Also immer wenn es da klingelt, weiß ich nur, jetzt wird es ernst.
0190.
So, da rufen, also das weißt du nur Familie. Und wenn Familie schon anruft, ist eigentlich meistens was Ernstes.
Oder der Vermieter.
Deswegen habe ich auch so ein Hamburger Telefon.
Was ist das?
Also so ein Telefon, das aussieht wie ein Hamburger.
Ah,
ja, aus Juno, ja, aus dem Film. Stimmt. Weil ich mir denke, also übers Festnetz kommen nur ernste Informationen, vielleicht sogar erschütternde und so. Und wenn die dann wenigstens aus dem Hamburger rauskommen, dann dämpft das den Schock schon mal irgendwie ab. Ist bisher noch nichts passiert. Nicht mit diesem Telefon telefoniere ich mit einem Freund über die Vor- und Nachteile von Van Halen und habe währenddessen stark den dritten Van Halen-Sänger Gary Cherone, der ja bei Extreme war, vertreten. Oder befürwortet, weil ich das einzige Van Halen-Konzert war, das ich jemals gesehen habe. Und der war ja genauso wie Ray Wilson, der bei Stillskin ja war in den 90ern, One Hit Wonder, über den werden wir später noch reden, der dann der dritte Sänger von Genesis war. Sowohl Gary Cherone als auch Ray Wilson, beide Weltkarrieren dieser riesigen Band sofort an die Wand gefahren. Im Fall von Gary Cherone fand ich es wirklich unangebracht und wollte meinem Kumpel da einen Link schicken zu einem Video, dachte ich, es hat bestimmt irgendjemand dieses Konzert, auf dem ich war, oder irgendeins mit ihm gefilmt und gibt bestimmt auf YouTube. Das erste, was mir ausgespuckt wird, ist die Aufführung von Jump auf genau diesem Konzert, wo ich war, Rock im Park 1998, und klickt das an und ich bin zu sehen auf diesem Clip, unmittelbar vor der Kamera, knutschend mit meiner damaligen Freundin.
Nein.
So, da war ich wieder sehr in den 90ern drin.
Erkennbar für Leute,
die nicht wissen, ich jump dann so auf und ab, also wer sich dafür interessiert, wie ich von hinten aussehe.
In den 90ern.
Blondiert mit Hoodie und genau, eine Freundin namens mit einem SPD-Cappy, weil das da umsonst verteilt wurde.
Ach so, wieso?
Man sieht mich praktisch im Exzess. Ich jumpe und küsse.
Klingt ganz gut eigentlich.
Nicht gleichzeitig.
Also. SPD-Cappies, das ist jetzt unfreiwillige Wahlwerbung natürlich, machen wir nicht. Also die haben es verteilt. Was soll man da machen?
Das war wahnsinnig heiß. Man musste sich was aufsetzen.
Ja. Das macht ja auch ein großer Kommunikationsanbieter. Das sind ja manchmal Festivals eine Zeit lang, da sieht man nur eine pinke Crowd, weil die alle irgendwelche Luftballons oder auch Mützen davon aufhaben.
Von einem Telefon-Provider.
Genau.
Gar nicht. Dein 90er Moment, Fabian.
Es gab so 2-3 Jubiläen in der vergangenen Woche. Mhm. 20 Jahre Kid A, was halt 2000 rauskam, aber natürlich eine große Zäsur im Post-Britpop, in der ganzen Pop- und Rock-Welt.
In allem. Ein Album ohne Singles, das derart verrückt ist, auf Platz 1 in USA.
Wer nicht weiß, wovon wir reden, der schaltet jetzt bitte ab.
Ja.
Radiohead, ich sag's trotzdem.
Genau. Wer es auch nicht weiß, wer die CD zu Hause hat, man kann das Case, wo die CD drin ist, rausnehmen. Dahinter ist nochmal ein eigenes Booklet, das Theater des Todes. Habe ich erst Jahre später entdeckt.
Und gerade damals hatte man ja noch die Platten,
die
wir uns entdecken können. Dann ein anderes Jubiläum, von dem ihr auch noch bald im Musikexpress werdet lesen können. What's the Story, Morning Glory?
Oh ja. Mhm. 25 Jahre.
Über diese kleine unbekannte Band sprachen wir auch schon mal ein bisschen ausführlicher. Und dann gab es so lustige Schlagzeilen, dass Mariah Carey 1995 heimlich so ein Grunge-Alternative-Rock-Album aufgenommen hat.
Stimmt,
weil ich nicht weiterverfolgt. Weil das so schön dirty war und sie nicht immer nur so diese Pop-Diva sein wollte, die sie aber irgendwie doch sein wollte und auch sein musste vom Management. Also deswegen, das stand jetzt in ihren Memoiren, die jetzt gerade erschienen sind.
Aber das gibt's nicht irgendwann. Also irgendwann wird es leaken, oder wie? Irgendwann kann man das hören.
Das habe ich nicht ganz gecheckt. Chick heißt diese Band, die es dafür gab. Also es ist wohl auch irgendwo erschienen.
Ist ein guter Name auch.
Ja, also Chick, nicht Chick wie von Wolfgang Herrndorf, sondern Chick wie die Dixie Chicks.
Genau, die auch nur noch The Chicks heißen.
Genau. Und dann habe ich vor ein paar Tagen auf dem Streaming-Anbieter, jetzt sage ich es einfach doch, Netflix, Die Serie oder eine Folge der neuen Serie Song Exploder gesehen.
Ja, ich auch mit
R.E.M. Voll gut. Hast du auch gesehen? Mhm. Das hat richtig Spaß gemacht. Leider nur 25 Minuten eine Folge.
Nichts dazu gelernt.
Gibt doch nichts dazu gelernt.
Nichts.
Ich schon, weil ich weiß ja sonst nichts einfach. Und das habe ich mir nicht aus 90er Nostalgie Gründen angeguckt für diesen Podcast, sondern einfach, weil ich R.E.M. mag und sehr schätze. Mhm. Und da wird in einer Folge, also diese Song Exploder basiert auf einem Podcast, den es seit ein paar Jahren schon gibt. In jeder Folge werden dort von einem Musiker und Produzenten, der also weiß, wovon er spricht, im Vergleich zu uns, Songs auseinandergenommen und auch die jeweiligen Gäste kommen da ins Studio.
Also werden auch auseinandergenommen.
Naja, die erste Folge, allererste war The Postal Service und dann ging es erst so Indie-Rock-mäßig weiter und dann merkt man, je nachdem wie der Podcast wuchs, wurden auch die Gäste größer, wie bei uns. Und dort gab es dann, der hat Folgen mit U2 gehabt und mit The Killers und Weezer und Mumford & Sons, Metallica, alles mögliche. So, und vier Folgen dazu wurden jetzt audiovisuell umgesetzt und da erzählt dann Michael Stipe so richtig schöne Anekdoten, wie das irgendwie total vergessen hatte, dass Losing My Religion auf der gleichen Platte drauf war wie Shiny Happy People. Was für ein Widerspruch.
Ja.
Oder Bill Berry erzählt, er kriegt diese Handclaps vorgespielt aus dem Song und er konnte sich gar nicht erinnern, dass es die überhaupt gab. Und er fällt fast hinten rüber. Ich fand es total schön.
Ganz vor allem schön, diese ganze Band, also mit Bill Berry ja auch, der in den 90ern schon ausgestiegen ist, alle mal wieder so zu sehen. Nicht zusammen, aber einfach so als dass man die wieder so als Quartett wahrnimmt.
Die sagen ja auch darin, wir haben uns zwar getrennt, das heißt aber nur, dass wir keine Musik mehr zusammen machen.
Ja, ja.
Wir sind immer noch befreundet, ich liebe die Jungs hier und wir treffen uns immer gerne.
Hier, in genau diesem Studio, wo wir diesen Podcast aufnehmen, waren schon mal Mike Mills und Michael Stipe und haben das Re-Release von, wie heißt die große Platte, Automatic for the People vorgestellt. Da war auch TSU zum Beispiel
Jahren.
Im Publikum, genau.
Stimmt, das war vor Corona, da konnten wir noch Events abhalten.
Genau.
Also
die hängen miteinander ab, die verstehen sich
nicht. Michael Stipe ist ja auch der Mensch, den jeder schon mal in Berlin irgendwo gesehen hat.
Ja, außer ich. Das haben sogar Freunde von mir ihn beim Staubsaugerkaufen gesehen. Karstadt am Hermannplatz.
Ja. Ich habe ihn mal beim Lollapalooza damals noch auf Tempelhofer Feld gesehen, an irgendeiner Imbissbude.
Jeder hat den gesehen, nur ich nicht. Aber was?
Aber er hat dich vielleicht auch noch
nicht gesehen. Wir laden ihn vielleicht einfach mal ein. Dann sehe ich ihn auch.
Why not?
Genau.
Ja, wenn er hier in Berlin lebt, kann er ja mal kommen. Und ansonsten, jetzt mache ich noch einen kleinen Spoiler auf spätere Folgen. Ich habe noch mit meinem alten Schulfreund telefoniert. Der hat uns zugesagt, weißt du, als Gast in so einen Podcast zu kommen. Jetzt denkt ihr, was für eine Scheiße. Jetzt lädt er sich aus seiner langweiligen Dorfjugend noch irgendwelche anderen Deppen ein, die genauso wenig erlebt haben wie er. Stimmt nicht ganz. Ihr kennt den alle. Ich sage natürlich noch nicht, wer das ist, falls er am Ende doch nicht kommt. So. Und nein, es ist nicht Gildo Horn.
Nein, aber so ist ein großer Popstar.
Er ist ein großer
Fabian Popstar. War mit dem großen Popstar in der Schule.
Das hätte auch ich sein können vielleicht.
Hättest auch du sein können.
In einem Paralleluniversum. Genau.
So. Vielleicht wirst du ja noch größer
sein. Das ist unwahrscheinlich.
Der ist auch kein One-Hit-Wonder.
Wirklich sehr groß.
Also der, no. Ah.
Kein Scheißmann, jeder weiß man.
Werbung.
Es geht heute um Deezer. Deezer kennt ihr alle, wir kennen es und ihr auch, weil wir mindestens so große Musikfans seid wie ihr oder umgekehrt. Deezer ist einer der größten Streaming-Anbieter weltweit. Und weil wir alle Musik hören und streamen, sagen wir jetzt das, was offensichtlich ist. Das kann man nämlich auch mit deren App ziemlich gut. Mhm. Und übrigens genauso gut wie unser Podcast dort hören. Wird das nur am Rande. Eigenwerbung.
Den Einstieg erleichtern.
Deezer, haben nicht nur ihre eigene App, sondern die haben jetzt auch eine Hörbuch-App am Start.
Aha.
Die heißt Audiobooks bei Deezer.
Mhm.
Und das dortige Programm haben sie sozusagen von dem Musik- und Podcast-Programm outgesourced, wenn man so will. Hörst du überhaupt Hörbücher?
Tatsächlich komme ich da auch gerade nicht so dazu. Ich habe als Musikjournalist, der ich ja hauptberuflich bin, und als Vater, wie gesagt, so viel akustischen Input schon den ganzen Tag. Also wenn die Kleinen dann auch irgendwann mal im Bett sind, dann ist mein Motto eher wie Depeche Mode, enjoy the silence.
Oh, schön. Aber die Kinder, die hören natürlich Hörbücher.
Die hören die ganze Zeit. Also die haben so eine Tony-Box. Das ist auch der ständige Wegbegleiter. Die kommt überall mit. Das ist wichtiger als jeder Teddybär. Und es gibt bei uns auch kein Frühstück, kein Mittagessen, kein Abendessen, ohne eine Folge Benjamin Blümchen zu hören.
So, und obwohl hier wahrscheinlich wenige Kinder zuhören, vielleicht auch ein paar Eltern von Kindern, also unsere Generation, die 90er, hallo, Und da zum Beispiel, was du gerade schilderst, da kommt auch Audiobooks bei dieser ins Spiel. Mhm. Da kannst du nämlich so einen Kids-Modus einstellen und den Jungs ein Device deiner Wahl in die Hand drücken und dann doch ziemlich sicher sein, dass sie nicht auf der Stelle aus Versehen oder noch schlimmer absichtlich die 187 Straßenbande anmachen oder sowas.
Ja.
Weil es eben nur, in Anführungszeichen, zum Glück nur die Hörbücher dort gibt. Deshalb eine eigene App nur für Hörspiele und Bücher zum Beispiel. Für Erwachsene hat das natürlich auch Vorteile. Es gibt unter anderem so eine Offline-Funktion, also Inhalte können heruntergeladen werden und ihr müsst nicht euer Datenvolumen wegsaugen, wenn ihr 5 Stunden im Zug sitzt zum Beispiel. Und es gibt eine eigene Bibliothek, wo ihr genau sehen könnt, was ihr wann angefangen habt und was ihr doch mal wieder weiterhören wolltet oder euch abspeichern. Diese Lesezeichen fand ich ja schon geil bei Netflix damals, als man dort einfach weiterschauen könnte, wo man aufhört.
Fantastisch.
Unvorstellbar davor.
Ja, ja. Zeiten. Mit der VHS groß geworden.
Ja, genau. Und es gibt einen Sleep Timer, also Leute, die beim Einschlafen nicht die Silence enjoyen wie Stefan, sondern nochmal so Hörbücher hören. Die könnten sich da so einstellen, dass es irgendwann ausgeht und man nicht doch 2 Stunden verpennt hat, dann ist nämlich auch das Lesezeichen nichts. Und es gibt auch eine barrierefreie App für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Natürlich auch ganz wichtig. So. Und wir können das übrigens ja auch super, Stefan, als Vorbereitung für unsere weiteren Podcast-Folgen nehmen und für unsere Arbeit überhaupt nutzen. Denn das Audioprogramm von dieser umfasst mehrere 10.000 Titel.
Mhm.
So viel werden wir nie hören.
So viel kenne ich gar nicht.
Oh, nee, wirst du auch nie kennenlernen. Obwohl du ein sehr belesener Mensch bist.
Ach, bitte.
Ich lese ja nicht. Ja, genau, du hörst dann bald. Darunter auch Musikbücher, wie zum Beispiel Easy Does It, Crow, Die Maske und der ganze Rest als ungekürzte Lesung. Und wenn es mal was ganz anderes zur Ablenkung sein soll, da habe ich mir schon den Roman Grime, Brainfuck von Sibylle Berg abgespeichert.
Oh, ja.
Und,
das interessiert mich auch.
Und Jonathan Safran Foer's Wir sind das Klima.
Oh ja.
Gelesen nicht
guter
von
Mann.
Ihm. Guter Mann. Also die Sachen, die ich von ihm gelesen habe, waren sehr gut.
Ja.
So wird auch das wieder sehr gut und erhellend sein. Gelesen von Christoph Maria Herbst. Wir kennen
der kann
Stromberg.
Das.
Der kann toll lesen. Man darf halt nur nicht an Stromberg denken. Es kommt das dem Föhr nicht so gerade zugute. Ich hätte auch sofort Chick von Wolfgang Herrndorf mir nochmal gegeben. Mhm. Gelesen von Hanno Kofler, dem Schauspieler. Aber das habe ich natürlich schon gelesen.
Mhm.
So. Und jetzt fragst du mich zu Recht, was kostet der Spaß?
Ja, was kostet denn der Spaß, Fabian?
Ja.
Wer soll das alles bezahlen?
Eure Kinder im Taschengeld.
Nein,
natürlich nicht.
Zieht die ab.
Es kostet nichts.
Zur Kita.
Es kostet nichts, zumindest nicht extra. Wer bereits dieser Kundin oder Kunde ist, bei einem der Bezahlmodelle, also Premium, Family, Hi-Fi oder Student, und damit angefangen bei einem Preis von nur 4,90 € pro Monat, der kann die Audio oder die kann die Audiobooks bei dieser App gratis herunterladen und ausprobieren und hat also eh nichts zu verlieren. Da kann eure Tony-Box, Stefan, schon mal kacken gehen, nämlich mit 15 Euro pro Spielfigur, aka Geschichte, finde ich das ein bisschen viel, aber das nur am Rande. Und Achtung, noch ganz wichtiger Hinweis, Neukundinnen können dieser Premium 3 Monate gratis testen, auch ohne Verpflichtung, das heißt, man kann die das ja kündigen, also give it a try. Zu gewinnen ist aber auch darüber hinaus ziemlich viel, denn zum Beispiel beim Pendeln, Einschlafen, Putzen, Kochen oder sonst was, nicht nur Typen wie uns beim Sabbeln zuhören möchte, sondern vielleicht mal so Bestseller-Autorinnen und Autorinnen, die wirkliche Geschichten zu erzählen haben, dann kann und sollte man das mal machen. So, und damit weiter im eigentlichen Thema der heutigen Folge von Never Forget.
Werbung Ende.
One and Wonder, wie definieren wir denn das überhaupt?
Ganz schwer. Also ich nicht. Ich definiere das nicht, das traue ich mir nicht zu.
Aber irgendwie müssen wir das ja hier eingrenzen.
Irgendwie. Fällt dir was ein?
Naja, also es ist natürlich immer so eine Landesfrage, wie du neulich richtig angemerkt hast, gelten zum Beispiel sogar Blur in den USA. Also
genau, Wanted Wonder. Lou Bega, Mambo No. 5, da weiß man ja gar nicht, dass der hier noch einen Top 20 Hit hatte oder so. Oder der Gangnam Style von diesem Psy, so, der hat in seiner Heimat ja auch unendlich viele Hits und so. Weltweit wird der aber auch als One-Hit-Wonder wahrgenommen.
Ja, wie auch Liquido, Wolfgang Schrödel, der bei uns zu Gast war.
Ja, genau. Hat ja auch noch ein paar Hits zumindest.
Genau, also da möchten wir nicht, dass Wikipedia immer die Wahrheit sagt, schon gar nicht die deutsche Version von Wikipedia. Da muss man bei so halbgroßen Pop-Themen schon genauer aufpassen, dass da keine veralteten oder gar falschen Infos drinstehen. In dem Falle glaube ich dem Ganzen jetzt mal, weil es hier so ganz schlüssig klingt. Also da steht was von was die ersten One-Hit-Wonder waren und wie das herkommt. Ich möchte hier nur eine Stelle zitieren, und zwar heißt es da, in der strengen Abgrenzung hat ein Interpret oder eine Gruppe lediglich einen Hit produziert und weder eine Nachfolgesingle noch eine LP nachgeschoben.
Das ist natürlich ganz selten.
Ja. Alle Definitionen haben gemeinsam, dass eine hohe Platzierung in einer nationalen Hitparade, dieses Wort schon, erreicht wird, dieser Erfolg danach aber nicht mehr wiederholt werden kann. Nach dieser Definition ist die Anzahl der One-Hit-Wonders überschaubar. Im Idealfall ist das One-Hit-Wonder ein Nummer-1-Hit, dem keine weitere Single desselben Interpreten mehr nachfolgt.
Aber das gibt's wirklich annähernd nie. Also ich würde sogar behaupten, dass es eine Nachfolge-Single gab zu diesem Peter Steiner It's Cool Man. Ich glaube sogar der hatte. Also
ja, aber man will ja das noch irgendwie mitnehmen.
Den genau, Fall, genau. Man hatte so einen riesen Hit, man muss dann nochmal was nachschieben. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man danach nichts mehr veröffentlicht.
Und deswegen endet die von mir markierte Stelle hier auch mit dem Satz, die gebräuchliche Abgrenzung geht allerdings von Interpreten aus, die nur mit einem Musiktitel die Top 40 der nationalen Hitparade erreicht haben. Was eben auch heißt, das hat uns ja Wolfgang Schrödel zum Beispiel auch gesagt, ey Alter, wir haben hier mit den Nachfolgesingles nach Narkotik Double Decker zum Beispiel, Play Some Rock, haben die damals noch mehr verkauft, als heute irgendjemand verkauft.
Ja,
so,
ja,
aber es war halt nicht mehr so ein Hit wie der
ganz
davor.
Ganz gigantisch, genau.
So, genau. Und so würden wir auch hier später Lucy van Ork einordnen und Lucy Electric. Da gab es natürlich auch mit Hey Süßer.
Ja, Hey Süßer war in Österreich sogar noch Nummer 1, muss man sich mal vorstellen. Aber in Deutschland hat es schon nicht mehr so ganz gezündet. Hast du einen persönlichen Bezug zu One Hit Wonder? Der Human Touch dieses Podcasts ist ja auch enorm wichtig.
Ich habe einen persönlichen Bezug zu One Hit Wonder, wie ihn jeder hat, weil wie bei überhaupt allen Themen, über die wir hier reden in diesem Podcast, hat natürlich jeder irgendeine Erinnerung damit. Deswegen funktioniert das ja relativ gut, weil man mit Nostalgie so offene Türen einrennt. Und bei One Hit Wonder ist es genauso. Also wenn ich an One Hit Wonder denke, denke ich natürlich an Bravo-Hits, an vieles, was da drauf war, was man so gehört hat als Jugendlicher. Ich denke vor allen Dingen an auch das von mir hier schon mal gedroppte Lokalradio meiner Wahl. Na, nicht meiner Wahl, es gab ja nur das eine damals. Yeah. Antenne Niederrhein, meine erste Praktikumsstelle später auch. Ich habe ihnen viel zu verdanken. Das meine ich ganz unironisch. Und das hat man halt früher immer so gehört. Das lief halt überall in Geschäften, so auf dem Dorf und zu Hause. Und auch bei der Firma Ruvelwerk in Geldern, wo ich als Schüler gejobbt habe, da lief das dann auch den Tag, Nachtschichten, lief die ganze Zeit. Und da wird man halt voll geballert von irgendwie Fool's Garden und im Grunde all das, was da jetzt gleich noch, wo wir gleich sprechen werden. Meine ersten Maxi-CDs habe ich auch schon mal gedroppt. Das war im Nachhinein auch alles One and Wonder, von den Blondes, Spin Doctors, Snow. Ich hatte aber bei diesen NRW-Lokalradios in der Heavy Rotation bei Antenne 3, hatte ich natürlich auch Lieblingssongs. Und zwar einen, den könnt ihr später in der Liste erwähnen, ich erwähne ihn jetzt. The Cornells, 74-75 und Roachford mit Lay Your Love on Me und Only to Be With You. Das liebe ich wirklich richtig. Ich jedes Mal Gänsehaut, Pure Love, Tell Me What You Want.
Nichts falsch damit.
Lass ich nichts drauf kommen. Sind beides auch keine richtigen One-Hit-Wonder. Je nach Definition wieder. The Cornells sahen damals schon aus so ein bisschen wie Erdkundelehrer, wie so Bands halt aussahen damals. Ne? So auch die Counting Crows, Mike and the Mechanics, Genesis, auch R.E.M. sahen ja früher aus wie.
Bis zu Monster, also bis Michael Stipe angefangen hat, sich zu schminken.
Genau, also die Dead Rock-Folge kommt dann auch. Und The Cornells, genau, die hatten schon, die hatten insgesamt 8 Alben und wo dann 74-75 drauf war, das war schon das 5. Das hat in den USA auch keinen interessiert und 95 dann der Durchbruch in Europa mit dieser Single. Und das ist so ein gefühltes One-Hit-Wonder, weil auch danach kamen noch Platten, aber keine erfolgreichen Singles mehr.
Und so die Crash-Test-Dummies auch so, gab es auch schon ewig, dann der eine Riesen-Hit und dann noch ganz viele Platten danach. Genau.
Ja, und da haben sie, also nicht The Cornells, sondern hier wieder Roachford, haben eine Sache mit eben dieser einen anderen Band gemein, Mike and the Mechanics, nämlich irgendwann den gleichen Sänger gehabt.
Das ist
da krass. Kam so viel zusammen. Also Andrew Roachford, das war ja damals mehr oder weniger, das war schon seine Band, aber irgendwie auch sein Soloprojekt. Und der ist dann später irgendwann bei Mike and the Mechanics eingestiegen, wo sich für mich die 90er geschlossen haben. Denn auch Over My Shoulder von Mike and the Mechanics lief ja wirklich stündlich dreimal so im Lokalradio. Gegründet von Ex-Genesis-Mitglied Mike Rutherford.
Ja, damals noch, der war schon noch bei Genesis.
Ach so, stimmt, genau. Aber ja, richtig. Hat dann damals noch eine Platte ohne... Hier, wie heißt dieser unbekannte Typ? Phil Collins gemacht.
Eben mit Ray Wilson.
Ja, genau. Aber das waren immer noch die erträglichsten Versionen von der Lighthouse Family Lifted, was auch mal lief. So.
Oh, unerträglich. Oh, die Lighthouse Family lehnt komplett ab.
Einschlaf.
Langweiligste Musik überhaupt.
Unglaublich erfolgreich aber auch.
Ja.
Ray Wilson, willst du jetzt über ihn sprechen oder später nochmal?
Der kommt später nochmal. Ich wollte jetzt auch noch was zu Fool's Garden erzählen.
Ja, ich sag ganz kurz noch zu The Cornells abschließend. Die hatten ja dieses ganz schöne Video, wo sie so Highschool-Bilder von damals so nostalgisch zeigen, was dann aus den Mitschülern und Schülerinnen damals wurde. Und dazu gab es 2015, glaube ich, eine Neuauflage, wo all diese Leute, also die noch lebten, da nochmal mitgemacht haben. Und das auch pure Gänsehaut.
Das ist auch, Stichwort One Hit Wonder 90er, so ähnlich wie bei Runaway Train, Soul Asylum. Die hatten dieses Video ja mit den Vermissten. bekanntesten Personen und das wurde auch immer wieder abgedatet über die Jahre.
Immer auch, wieder, also öfter.
Öfter wieder, genau. Öfter wieder. So.
Ja.
Also da gab es mehrere Versionen davon.
Now
wenn dann zum Beispiel jemand wieder gefunden wurde, dann war der dann nicht mehr drin und so. Soul Asylum streng genommen auch kein. Soul Asylum klang immer wie Smokey, wenn man sich das mal überlegt. Die diese 70er Softrock-Band, die dasselbe Songwriter-Team hinter sich hatten, übrigens wie The Sweet. Also immer wenn die was Fetziges hatten, bekamen das The Sweet. Wenn sie was Langweiliges hatten, bekamen Smokey. Klingt ganz nah beieinander und da hat sich auch ein Kreis geschlossen, weil Smokey, die es immer noch gibt, mit keine Ahnung wie welche Besetzung, immer noch mit Chris Norman, weiß ich nicht, irgendwann Runaway Train gecovert haben.
Aber Dave Perner war ja damals der upcoming Rockstar.
Unglaublich, mit Winona Ryder zusammen, also dieses Prinzenpaar, das Grunge und so, das Pop-Grunge. Aber eigentlich war das auch nur eine ganz kurze Zeit, wo man den kannte.
Ähnlich wie auch bei den Spin Doctors, so. Das war
genau.
So ähnliche
oder Evan Dando von den Lemonheads, so für eine Saison so gigantischer Superstar und so und dann so wieder unter Ferne liefen.
Der aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr Kultstatus genießt unter
Musiker. Es gibt viel bessere Alben von Lemonheads. Also annähernd.
So, du wolltest irgendwas über Fußgarten erzählen.
Ja, weil du gerade dein Praktikum erwähnt hast. Eines meiner ersten Praktika war bei der Musikwoche, dieser Musikfachzeitschrift. Und da war eine meiner ersten Meldungen. Das war im Sommer 2006. Da war Fußball, WM in Deutschland? Oder ich kenne mich da nicht so aus. War das
dieses Sommermärchen?
Keine genau, Ahnung. Genau. Und da zu diesem Anlass haben Fußgarten einen Song geschrieben, der hieß I Got a Ticket. Weil sie gehört haben, dass 10 Jahre davor die deutsche Nationalmannschaft immer so gern Lemon Tree Backstage gehört hat, haben sie jetzt einen eigenen Song irgendwie dafür aufgenommen.
Fußballer sind ja bekannt dafür, nicht unbedingt den erlesensten Musikgeschmack zu haben.
Ja, außer natürlich der Sportfreunde groß gemacht hat, der immer kommentiert,
Mehmet Scholl, stimmt,
genau.
Der wurde dann auch mal angerufen.
Und das fand ich so naiv, einfach schön auch, dass die diesen Song haben und davon, also sich auch der Nationalmannschaft gewünscht haben, dass dieser Song sie zum Sieg führt. Ich habe keine Ahnung, wer die WM 2006 gewonnen hat. Dazu wollte ich nochmal...
Na, Deutschland, Sommermärchen.
Ja? Ah ja, stimmt.
Vielleicht auch nicht, wir sind keine Fußballfans.
was mir bei Fußgarten immer irgendwie komisch aufgefallen ist, die hatten ja nach Lemon Tree noch so einen Hit, der hieß Wild Days. Das war, glaube ich, noch nicht mal mehr Top 40 in Deutschland. Und da singt der Sänger Peter Freudenthaler, The sky is blue, the water's blue too, my baby's walking away. Out of the blue into a fucking day.
Wie bitte?
Das ist unglaublich, oder? Das ist so voll der harmlose, singt ja fucking. Das ist so ähnlich wie bei einer Band, das war ja auch ständig im Radio, bei einer Band, die wirklich keine One-Hit-Wonder sind, The Beautiful South, die singen auch in einem Song, der jeden Tag immer noch im Radio kommt, Don't Marry Her, Fuck Me. Also einen voll belanglosen, also nicht belanglosen, aber sehr, sehr eingängigen Antenne irgendwas.
Das ist so wie wenn der schüchterne, oft übersehene Streber oder also der abseitige Mitschüler von damals plötzlich unangekündigt jemandem auf die Fresse haut.
Ja, stimmt.
Und alle staunen nur und denken, was zur Hölle?
Das ist eigentlich so der Amoklauf im Adult Oriental Radio.
Wir wollen keinen Amoklauf gutheißen.
Nein, aber das ganz bestimmt nicht.
Ich gucke gerade auf Netflix Cobra Kai, diese Serienneuauflage von Karate Kid, wo die beiden von früher mitspielen. Und die ist so trashig. Da geht es auch genau darum, wie dann die Kinder irgendwie nichts zu melden haben. Es gibt Außenseiter und dann kommen sie in dieser bösen Karateschule an von dem Blonden, der damals Daniel LaRusso immer fertig gemacht hat. Und dann werden sie zu Tieren, zu Kampfmaschinen.
Ach Gott, ganz schlimm.
Aber guck dir das ruhig mal an, ist unterhaltsam. Das nur am Rande.
So, wir teilen diese Folge auf. Es gibt ja immer unsere Top 10. Wir wollen uns da jetzt nicht an den üblichen Verdächtigen abarbeiten, sondern eher 10 One-Hit-Wonder empfehlen, die wir wirklich gut finden, wo wir es auch schade finden, dass da dem Spätwerk, dem Folgewerk nicht mehr so viel Beachtung geschenkt wurde. Wir kommen allerdings nicht drum herum, auch ein paar Anekdoten zu den üblichen Verdächtigen zu erzählen.
Genau, also im Grunde, Stefan sagt gerade, will Stefan diese andere Geschichte erzählen. Ich möchte gerne auch über 2 offensichtliche reden, einfach weil die gut waren.
Wir fangen gerne damit an.
Deswegen kennen wir sie ja. Genau, diese Liste, über die wir jetzt gleich sprechen, die vermischt sich so ein bisschen mit dem, was wir jetzt davor labern. Also das wird so eine Drölver-Liste sozusagen. Ne? Mhm. So. Pass auf, ganz offensichtlich kennt jeder. Mhm. Snow Informer.
Ist dir schon mal aufgefallen, Entschuldigung, wenn ich da gleich mal reingrätsche, dass Edward Snowden der größte Informer der Geschichte ist?
Brainfuck galore.
Allerdings, 20
heißt das,
Jahre
heißt vorher. Heißt das Informer? Also ist das...
Naja, oder ein Informant, ein Spitzel, ja.
Ja, okay, ich bin im Englisch nicht so gut.
Stimmt überhaupt nicht. Ja.
Aber noch besser als dieser Brainfuck ist nur die Textzeile,
ja.
A Licky Boom Boom Down.
Ja.
So wollten wir auch unser Podcast nennen. Das wäre natürlich auch ein genialer Titel gewesen. Gab schon so eine Facebook-Seite über die 90er und da wollten wir es nicht anfragen und irgendwie Rechte abkaufen und so. Ne?
Von welchem Geld denn auch?
Naja, eine erfolgreiche Single wie Snow hatten wir nie. Was ich hatte wie Snow war die Frisur. Ich habe mir damals wie er und Vanilleeis, oder war das nur Vanilleeis, diesen Strich so rund um den Kopf einmal rasiert.
Das hatte auch der Rapper von Two Unlimited.
Ah, aber von dem, also den kannte ich auch, aber dieser Ray irgendwer.
Ray Slinegard, ja.
Aber von dem hatte ich das, glaube ich, nicht.
Ist er mit seiner legendären Zeile Techno, 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 Techno.
Ja. Snow, was müsst ihr über Snow wissen oder wir? Wir wissen natürlich nicht viel, aber wir wissen, dass er eigentlich Darren Kenneth O'Brien hieß oder immer noch heißt. Aus Kanada kommt ein sogenannter Reggae-Toaster ist. Haben wir darüber nicht schon mal gesprochen? Dieser Begriff kam mir so bekannt vor, als ich ihn neulich wieder las.
Ich unterhalte mich sehr gerne über Toaster.
Das klingt wie ein Solarium, aber... ist es, glaube ich, nicht. Snow kriegte seinen Namen daher, weil er jamaikanische Nachbarn hatte, mit denen er mal abhing und auch Freunde. Und die haben ihn so genannt, weil er natürlich der Weiße war dort. Ne? Und einer von seinen damaligen Freunden und musikalischen Wegbegleitern sagte mal, die Abkürzung stünde für Superb Notorious Outrageous White Boy. Das hat Snow selbst aber nie so bestätigt.
Das stimmt bestimmt nicht. Das glaube ich auf gar keinen Fall.
Was stimmt ist, dass Snow im Knast saß, das war auch die Story damals, als die Single rauskam, wegen, wenn ich das jetzt nicht arg falsch verstanden habe, Mordversuch?
Oh, wow.
Okay. Also irgendwas Krasses.
Ja, ja.
So, sorry, wenn wir das jetzt nicht genau aufgestellt
haben. Die Videos waren ja auch immer eher im Knast, oder? Da gab es noch so ein Folgesingle, Lonely Monday Morning oder so. Da war er auch im Knast, glaube ich.
Mhm. So, auf jeden Fall, wenn man im Knast war, hat man halt schon irgendwas verbrochen. Ist ohne jetzt
ich glaube, dass Millionen Menschen unschuldig in US-Gefängnissen sitzen. Nicht nur da.
Ja. Oh Gott, ja.
Aber die sind meistens nicht weiß.
Platte. Auch das stimmt. Leider. Ja, schon. Platte 12 Inches of Snow. Ist das eigentlich so eine eklige Pimmel-Anspielung?
Ist das so ein Gonna Give You Every Inch of My Love?
Ja. Verkaufte sich 8 Millionen Mal, also Erfolg hatte der Typ. Informer war auch zweimal im Guinness-Buch der Weltrekorde als bestverkaufte Reggae-Single in der US-Geschichte.
Schön. Ja? Auch so ein Song, der unglaublich ist, weil ihn ja niemand mitsingen konnte. Also ähnlich
wie das konnte wieder jeder.
Für nicht spanischsprachige Leute auch Macarena ja nicht verständlich. Der Ketchup-Song, der Riga-Ding-Dong-Song. Es gibt erstaunlich viele Welthits, die kein Mensch nachsingen kann. Wo es doch eigentlich immer nur darum geht, dass es möglichst mitsingbar sein soll alles.
Umso erstaunlicher, dass es da trotzdem Hits
wurden. Ja, ne? eben. Ja. Mal vormerken.
Was auch wiederum halt heißen könnte, dass Texte in beiden wirklich scheißegal
sind. Ja, das stimmt. Man singt ja irgendwas mit, genauso wie Kinder irgendwas mitsingen.
Ich habe früher auch immer Hab been looking for freedom gesungen. Mit meinem ersten Crush David Hasselhoff. Snow gibt's immer noch. Der war letztes Jahr in Charts mit so einem Feature, so einem Single mit Daddy Yankee.
Was? Das neue Ding. Echt? Mit Snow?
Daddy Yankee featuring Snow und Katy Perry. Da war er, ich weiß nicht,
aber da ist
Con Calmer oder so ähnlich.
Aber ich glaube, das ist ein Informer Sample. Ich glaube, der ist da einfach nur gefeatured, weil die den Song nochmal aufgegriffen haben.
Okay, aber
er wurde wieder in einer neuen Generation nochmal vorgestellt.
Genau. Ähnliches ist vielleicht auch in dem folgenden Song passiert, keine Ahnung. Here we go. And if you want to call me, maybe, baby,
just Two Princes, now. Spin Doctors.
Mhm. Erschien 1991, während also auch Grunge groß wurde auf dem Debüt.
Das sahen ja auch so aus.
Pocket Full of Kryptonite. Ja. Das war auch natürlich ein Grund, warum die so erfolgreich wurden.
Ja, klar.
Triple Platinum für diese Platte. Die Single kam 93 erst raus.
Mhm.
Und dann sind sie auch mit dem zweiten Album, was dann auch schon, natürlich nicht mehr schon so viel verkauft wurde, sind eine riesige Headliner-Tour gegangen, sind beim Woodstock, beim auch nicht mehr so großen Woodstock damals, und beim Glastonbury aber aufgetreten. Und als ich jetzt, also den Song kennt ihr alle, müssen wir eigentlich auch gar nicht weiter darüber reden. Was ich aber witzig fand, ich wusste das nicht, bis ich jetzt vor ein paar Tagen mal so ein bisschen recherchiert, ich mache gerade Gänsefüßchen wieder.
Ja, ja, man googelt halt was.
Fast zeitgleich ein One-Hit-Wonder gab in Deutschland, namens Dr. Spin. Wusstest du das?
Nein, das wusste ich nicht.
Das ist total lustig. Dr. Spin war nämlich, jetzt kommt's, es war ein einmaliges Musikprojekt von, ich nenne den unbekannteren Namen zuerst, von Musikproduzent Nigel Wright und von einem Musical-Komponisten namens Andrew Lloyd Webber.
Ah, ja. Yeah.
Alter. Und dann könnte man denken, das ist eine mega fette, geile Produktion gewesen und nie da gewesen und Starlight Express da drin und ich weiß nicht was. es gab eine Eurodance-Single, die hieß Tetris und die basiert halt auf dem logischerweise Soundtrack des gleichnamigen Gameboy-Spiels und das klingt richtig scheiße. Das ist ein ganz plumpes Get Ready for This Cover to Unlimited, wir sprachen drüber, mit Nintendo-Sounds. Also ganz billig, das würde ich jedem Produzenten zutrauen, nur nicht einem Andrew Lloyd Webber.
Ja.
Interessant, was er sich dabei gedacht haben mag.
Muss ich auch mal recherchieren. Interessiert mich jetzt.
Ja, in Großbritannien Platz 6, Österreich Platz 23.
Na schau.
Hat mir das Internet noch verraten. Deutschland, keine Ahnung. So. Das allererste One-Hit-Wonder, möchte ich fast behaupten, in den 90ern.
Ja, das stimmt, das stimmt.
War aber das hier.
Vanilla Ice, 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 Baby. Dazu gibt es wirklich total viel Lustiges zu erzählen. Der hat es nämlich schon 1983 geschrieben, was auch möglich war, weil es basiert ja auf Under Pressure von Queen und David Bowie, was er also nicht widerlegt hat, aber er meint ja, dass er noch so eine Halbnote eingefügt hat, dass es nicht genau so ist, was er später allerdings als Scherz bezeichnet hat. Das war noch nicht mehr eine A-Seite, das muss man sich mal vorstellen. Vanilla Ice hatte eigentlich auf der A-Seite Play That Funky Music im Original von Wild Cherry, also ein Cover. Und auf der B-Seite war Ice Ice Baby, bis irgendein DJ erkannt hat, dass der Song viel geiler ist und hat den begonnen zu spielen. Das gibt's ja in der Geschichte immer mal wieder. Zum Beispiel ist einer der schönsten Songs aller Zeiten God Only Knows von den Beach Boys, war ursprünglich nur als B-Seite von Wouldn't It Be Nice.
Das also, sagen ja auch alle immer, wenn sie nach dem besten Song der Weltgeschichte gefragt werden. Ist das ja immer eine Antwort, die immer wieder kommt.
Genau, also auch hier erstmal ist took a DJ, um den...
Also God Only Knows, nicht Ice Ice Baby, nur kurz.
Ja, stimmt. War lange Zeit die erfolgreichste Rap-Single überhaupt. Was die damals gemacht haben, und das ist zweimal in diesem Jahr passiert, als dann das Album rauskam, wurde die Single sofort vom Markt genommen, damit man die Albumverkäufe, weil ein Album war ja viel teurer, hochpusht. Hat dann auch funktioniert, millionenfach verkauft. Im selben Jahr andere große Pop-Rap-Song You Can Touch This, was auch auf einem...
You Can Touch This.
Genau. Also ganz viele Parallelen, basiert auch auf einem super prägnanten Sample auf Super Freak von Rick James. Genauso wie Under Pressure 1981 erschienen. Auch da war es so, You Can Touch This, Riesenhit. Dann kommt das Album Please Hammer Don't Hurt Them und die Single wurde sofort vom Markt genommen, damit man das Album mehr kaufen muss. Also welche Evil-Spiele man damit mitgespielt hat. Erst wollten,
heute würde das Album vom Markt genommen werden,
ja,
damit die Single...
Damit die Single mehr gestreamt wird. Ja. Queen wollten erstmal überhaupt kein Geld dafür haben, weil sie dachten, den Schrott kauft sowieso keiner. War dann doch anders, als es so ein großer Hit wurde. 20 Jahre später gab es ein völlig idiotisches Medley von Chadwood. Kennt ihr noch Chadwood? Diese?
Die waren doch mal beim Eurovision Song Contest.
Das weiß ich gar oder? Nicht. Das waren so irische Zwillinge mit so Elektrofrisuren, wie der Sänger von Static X. Da haben sie einfach beides zusammen gemischt. Under Pressure und Ice Ice Baby. Weil ihnen aufgefallen ist, dass die Songs ähnlich sind oder so. Totaler Quatsch. Allerdings ein Riesenhit wieder in England.
Jetzt, ja, man holt mit so Hook und einprägende Melodien und Sounds halt immer wieder ein paar Leute ab, die das Original nicht können.
Ja, genau. Jetzt kommen wir zu einem Song, der nie ganz weg war. Die Four Non Blondes mit What's Up, das ist einer dieser
immer noch,
Songtitel, der nie im Song vorkommt. Genauso wie Smells Like Teen Spirit wird nie gesungen. Song 2 wird nie gesungen. Bohemian Rhapsody. Also in dieser Tradition befindet sich dieser Song.
Also ich würde jetzt gerne sagen, ach ja, krass, stimmt, aber dafür müsste ich die Texte erstmal gedanklich
alle durchgehen. Das sind ja What's Going On. Und ich glaube, sie wollten es nicht What's Going On nennen, weil das zu sehr an dem Marvin Gaye-Klassiker dran ist. Genau. Da kam so viel zusammen. Das war auch wirklich Anfang der 90er, als man noch gleichzeitig Grunge und Hard Rock hören konnte, weil beides halt Rockmusik war. Das heißt, die sahen ja auch gleichzeitig aus, also vor allem die Sängerin Linda Perry wie Slash mit ihrem Zylinder. Ja. Als auch, da war schon der ganze Grunge-Look irgendwie drin. Du bist auch im Video immer in diese Matschpfützen reintreten, so dieses Schmutzige alles so, aber auch diesen Glam noch mitgenommen, was Guns N' Roses damals ausgemacht hat.
Und sie war ja auch immerhin, korrigiere mich, bin mir nicht ganz sicher, das war ja auch deswegen gut, nicht nur, weil es ein toller Song war und sie eine tolle Songwriterin, sondern weil die Band neben ihr auch aus weiteren Frauen stand, glaube ich, ne?
Und Schlagzeuger ist, ein Typ war dabei.
Okay.
Wusste man damals aber auch nicht unbedingt, weil der hatte auch sehr lange Haare, so war immer so im Hintergrund, also es war nicht unbedingt klar. Die waren auf dem Titel von meiner allerersten Teenie-Zeitschrift, der Pop-Rocky, die es damals noch gab.
Also so der große Bravo-Konkurrent.
Genau, großer Bravo-Konkurrent, so wie die Yam auch später. Ich weiß da nur noch, denn, dass es da diese auch sowas wie Dr. Sommer, Liebe, Sex und Zärtlichkeit gab, hieß allerdings irgendwie leicht anders und da hat sich eine Leserin erkundigt, ob das gesundheitsschädlich ist, weil sie den ganzen Tag masturbiert. Und das ist alles, was ich noch davon weiß. Die Fragen, die ihren
halt so lustig, aber traurig, weil das sind Fragen, die man sich stellt, weil sie einem Teil der Gesellschaft so auffällig hatten.
Genau, offenbar, ne? Genau. Ja. Linda Perry, später selbstverständlich erfolgreiche Songschreiberin, Alicia Keys, Adele, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, sogar Weezer. Und die war 5 Jahre mit Sarah Gilbert zusammen. Sarah Gilbert, a.k.a. Darlene Conner, aus der ehemals großartigen und auch sehr, sehr grungigen Sitcom Roseanne. Also diese zwei großen Pop-Grunge-Ikonen waren dann tatsächlich 5 Jahre ein Paar. Das kann man sich ja eigentlich gar nicht ausmalen.
Das ist witzig, ja, das wusste ich gar nicht.
Zu schön, um wahr zu sein. Und was ist eigentlich mit diesem Song Junge, also in der Hoffnung, dass uns auch nicht nur retroselige Leute zuhören, nichts gegen retroselige Leute, aber auch junge Leute. Dieser Song wird erstaunlich oft von sehr jungen Menschen noch gesungen. Ich wurde erst wieder um 2 Uhr morgens wach, ist vor meinem Haus sehr wahrscheinlich sehr junge weibliche Teenager aus Leibeskräften diesen Song gesungen haben.
Aber hast du das überprüft, ob sie jung waren? Vielleicht waren das ja auch 40-jährige Menschen,
das klang
die sehr, einfach nochmal unterwegs waren.
Es klang zu besoffen für den 40-Jährigen. Es klang wirklich sehr hysterisch, sehr jung. Und das begegnet mir oft so, dass junge Mädchen, Jungs den Song vor sich hin singen. So, wo hat der dieses zweite Leben her? Oder war die
das wirklich? Das wissen wir nicht, weil wir eben schon so alt sind. Dafür kennen wir das Original, Edge.
Genau.
Aber vielleicht gab es ja auch da irgendwelche EDM-Neuauflagen, wie bei so vielen Songs. Vielleicht, das passiert jetzt auch immer öfter, wurde da irgend so ein TikTok-Viral-Video gebraucht, die jetzt auch gerade von Fleetwood Mac ein Song wieder in die Charts gekommen ist. Echt? Weil er im TikTok
verwendet
wird. Dreams?
Dreams, okay.
Glaube ich, ja.
Ach, damit. Da kenne ich mich nicht aus.
So, genau. Vornamen Blondes, ganz wichtig, nicht nur als One-Hit-Wonder in so einer Liste, sondern auch für die 90er. Und dank Linda Perry, der Songschreiberin,
ja, eben
für vieles danach.
Jetzt kommen wir zu einem Hit, der tatsächlich noch sehr weit in die Jetztzeit hineinragt. Wir spielen ihn kurz an. So, da denkt jetzt wahrscheinlich, das ist Nicki Minaj, Anaconda, ist es aber nicht. Es ist Baby Got Back von Sir Mix-a-Lot 1992, ein unfassbarer Welthit, der allerdings auch basiert auf einem anderen Stück, nämlich Technicolor von so einer Detroit-Techno-Nummer Channel One. Können wir auch mal kurz anspielen, dann seht ihr, was da die Ursprünge sind. So, 1992, wie gesagt, unfassbar erfolgreich, zweitbestverkaufte Single in den USA, nur hinter End of the Road, also damals dem allen rekordbrechenden Song von Boyz II Men. So, das war jetzt alles nur das Vorgeplänkel, das waren so die offensichtlichen One-Hit-Wonder.
Das war die Vorband.
Genau, um schon mal so in den Groove zu getten, wie Madonna in, was, 90, war das noch 90? Weiß ich nicht. unsere 10, 11, 12, 13, 14, wie viele sind es letztlich? Mal gucken, wie viel
Zeit wir haben. Keine Ahnung. Könnt ihr aber auch da was jetzt denkbar einfach eine Playlist zu erstellen, könnt ihr auch auf Deezer und Spotify und auf musikexpress.de genau. dann hören. Die Nachfragen kommen ja zum Glück auch immer oft. Habt ihr eine Playlist? So, ja, haben wir. Guckt da mal rein. Mhm. Und vielleicht jetzt im Einstieg nur noch ganz kurz, falls wir das am Anfang vergessen haben zu sagen, so eine Podcast-Folge, wenn wir über ein Genre sprechen, kann ja schon nie einen Anspruch auf Vollständigkeit haben.
Ja, ja.
Hier jetzt noch viel weniger, weil One in Wonder ist kein Genre. Genau. One in Wonder waren halt One in Wonder, aus welchem Sound, ja. welchem Bereich auch immer. Deswegen könnt ihr zu Recht sagen, ihr habt doch das und das und das vergessen. Ja, werden wir natürlich, weil man nicht alles besprechen kann.
Genau.
Aber das lädt ja auch dazu ein, dass ihr mal kommentiert bei uns, was denn euer Lieblings-One in Wonder war zum Beispiel.
Oder das sind jetzt wirklich, das ist unsere subjektive Auswahl Songs, die wir super finden, auch von Bands, die mehr, die verdient hätten, eigentlich noch mehr Hits zu landen. Wir fangen an mit einem perfekten Popsong. Ich kenne nur einen einzigen Menschen, der den nicht mag, und das kann ich ihm bis heute nicht verzeihen. Delight, Groove is in the Heart. Wir haben das auch chronologisch geordnet von 1990. Deswegen ein perfekter Popsong. So dachte ich eigentlich, dass das Pop im 21. Jahrhundert weitergeht. Völlig globalisiert. Das Album dazu hieß auch World Click. Die Band war zusammengestellt aus Lady Miss Keir, eine Queer-Ikone aus New York City, einem ukrainischen DJ, Super DJ Dimitri und DJ Towatei aus Japan, ein Jungle DJ, da eine ganz große Nummer schon. Am Bass Bootsy Collins von Parliament Funkadelic, also 70er-Legende, da kam alles zusammen. So dachte ich, wird Pop im 21. Jahrhundert sein. Alle Ethnien, Geschlechtergrenzen, alles scheißegal. Hauptsache, der Song irgendwie stimmt. Man hat ja dann doch gesehen, dass es nicht so war. Kommt auch noch ein Rap von Q-Tip von A Tribe Called Quest vor. Was will man mehr? Verrückt ist, dass dieser Song, der ja so eine offensichtliche Riesennummer ist, damals als Doppel-A-Seite veröffentlicht wurde mit einem Song, der What is Love heißt, nicht Hathaway. Auch Hathaway, kein One Hit Wonder, der hatte mindestens noch Live. Eine nie gehörte Hausnummer. Life
will never be the same.
Genau, Life is changing.
Korrekt.
Das stimmt auch. Also er hat nicht Unrecht. What is Love, die große Frage gestellt und in der Nachfolgesingle eine ganz prägnante Antwort auf Leben gegeben. Life und Love.
Das ist Hathaway, der große Theoretiker genau. unserer Zeit.
neun Samples sind in diesem Song. Also allein schon das macht den so wahnsinnig zeitgemäß oder so dem Pop nahelegend, wie man zeitgemäße Musik irgendwie in Zukunft machen sollte. Neun Samples, zum Beispiel dieses A-A-A-A-I ist von Eva Gabor gesampelt. Herbie Hancock ist dabei, ein Potpourri, da haben sich Leute wirklich ausgekannt, wie man ähnlich wie Noel Gallagher einfach so Songs zusammen frankensteinert. Riesenhit, funktioniert hoffentlich immer noch auf jeder Party.
Und danach kam aber, warum
nichts mehr? Kam nichts mehr. Es gab dieses Album und dann hatten die waren halt auch sehr etablierte Solo-Künstler. So, die haben sich dann wieder auf ihre Karrieren verlassen oder zerstritten. Man weiß es nicht, die Wege gingen auseinander. Sehr bedauerlich, aber immerhin, also diesen einen Moment irgendwie erreicht zu haben, ist schon, wer schafft es
schon und sowas? Und gut, wenn man sowas hat, Solo-Karrieren schon auf
die genau.
zurückgreifen kann.
Weiter geht's, wir bleiben im Jahr 1990. Wow. Unbelievable von EMF. EMF steht nicht, wie damals immer gern behauptet wurde, für Ecstasy Motherfuckers, obwohl das wahrscheinlich Ecstasy Motherfuckers waren, sondern für einen gleichnamigen Fanclub von New Order, der hieß Epsom Mad Funkers. Epsom ist eine Vorstadt von London und EMF waren eben große New Order Fans. Sowas war damals ein Top 10 Hit in Deutschland und noch viel verrückter, Nummer 1 in USA. Sowas war Nummer 1 in USA.
Warum denn noch nicht?
Ja, würde ich auch sagen. Aber unter heutigen Maßstäben natürlich unvorstellbar. Die weiteren Hits von denen, das ist so ähnlich wie bei Real to Real und I Like to Move It, hatten immer irgendwas mit Believe. Also die Folgesingle hieß dann schon I Believe, also nach Unbelievable. Und dann hatten die noch, ich glaube, für den Soundtrack I'm a Believer von den Monkees gecovert. Also alles nur Believe.
Bros, das war doch auch eine Believe-Band.
Die waren auch Believe, genau. Die waren auch Believe.
Believe und noch beliebig dann.
I'm a Believer haben damals auch in den 90ern noch gecovert Smash Mouth. Diese,
natürlich.
Yeah, Walking on the Sun.
When I saw her face.
Genau. Mhm. damals war es auch noch so, dass auch One Hit Wonder noch wahnsinnig viel Platten, also wirklich LPs verkauft haben. Das dazugehörige Album, das nicht so gut ist, aber es gibt es immer ganz billig auch in Grabbelkisten, also greift zu, wenn es für 1-2 Euro es irgendwo gibt. Schubert Dip hat sich 2 Millionen Mal noch weltweit verkauft. Woher kommt dieser Name? Der Gitarrist hat damals behauptet, dass er sich einfach immer an den Kompositionen von Franz Schubert bedient, wenn ihm Ideen ausgehen. So, und wenn man sowas macht, kommt man anscheinend auf so einen Crossover-Hit wie Unbelievable. Wollen wir es mal glauben? Wir bleiben im Bereich von Pop-Crossover. Gehen allerdings ein paar Jahre in die Zukunft, ins Jahr 1993, mit diesem unglaublichen Song. Wer kann sich an das noch erinnern? Dieser unfassbare Basslauf Hobo Humpin' Slowbo Babe von Whale, groß geworden in einer Zeit, als MTV wirklich noch europäisch war, also bevor Christian Ulmen kam und alles sehr, sehr deutsch wurde. Eine schwedische Alternative Rock Band, die man damals noch groß machen konnte. Totaler Neues. Christian Ulm,
Entschuldigung, davor war aber noch Christiane Backer zum Beispiel. Ne?
Stimmt, das war die Zeit, wo einfach jedes, also annähernd jedes europäische Land einen eigenen VJ da hatte und so. Und in der großartigen, auf gar keinen Fall zu unterschätzenden Show von Ray Cokes, Most Wanted, das alles zusammenkam. Ja. Wo eine Italienerin angerufen hat und mit einem Dänen irgendwelche idiotischen Partyspiele machen musste. So, da kam einfach alles, das war dieser ganze EU-Gedanke. Da kam das alles sehr, sehr unterhaltsam zusammen. MTV Europe damals großartig und auch erstaunlich progressiv, dass sowas ging. Also, dass so ein Song ja völliger Neues ist. Natürlich aber auch, das sind Schweden, die haben alle aber mit der Muttermilch aufgesogen. Total melodiös auch.
Und viele nicht unmaßgebliche Rockbands kommen auch aus Schweden.
Ja, ja, natürlich.
The Hives.
The Hives zum Beispiel.
eine
sehr unoriginelle Band.
Genau. Ja, 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 ihr wisst, was ich sage. Helicopters, glaube ich, und sowas.
Wahrscheinlich. Was ist ein Slowbo überhaupt? Also Hobo Humpin, also Hobo, ein obdachloser Mensch. Humpin, naja, wie jungfern sind wir hier? Bumsend. Slowbo Babe, was ist dieses Hobo Humpin, Slowbo Babe? Slowbo war eine Fehlübersetzung, die wollten eigentlich das Wort Sloan, gab es auch eine entsprechende gleichnamige britische Band damals dazu, ein Mitglied der Upper Class. Aber das hat sich nicht so gut angehört. Also Hobo Humpin'
Upper Class.
Upper Class, genau. Whale entstammende Upper Class. Hobo Humpin' Sloan Babe hat sich nicht so gut angehört wie Hobo Humpin' Slowbo Babe. Also blieb dieser Song damals, der war immer auf MTV. Absolute Heavy Rotation für so einen Noise. Hat dann auch bei den ersten MTV Europe Music Awards das beste Video, Preis für das beste Video, abgeräumt. Es gab ein dazugehöriges Album, We Care, total großartig. Auch sich gerne mal anhören auf Spotify. Das ist kein One-Hit-Wonder. Das sind noch tolle Songs drauf. Vor allem, was hat dieses Album so toll gemacht? Es ist maßgeblich von Tricky produziert.
Ah.
Und der war zu dieser Zeit natürlich der Master of his Game.
Und wohnt der nicht auch in Berlin seit einer Zeit?
Ich glaube, der ist wieder weggezogen. Der hat lange in Neukölln gewohnt. Ich glaube, der ist auch wieder, also das Letzte, was ich von dem gehört habe, also über eine dritte Person, ist, dass der wieder weggezogen ist. Ich glaube, in London wieder lebt. Weiß ich nicht.
Nun gut.
Mir ist er auch nie begegnet, wie Michael Stipe.
Next one.
2 Jahre weiter. Ein Song, von dem ich auch nicht verstehe, warum er nicht so ein großer Hit geworden ist, wie es ihm eigentlich zustehen würde. Und auch eine Band, die eigentlich mehr im Kreuz hatte als diesen Song. Independent Love Song von Scarlett. Die hatten tatsächlich danach nur noch eine Single, aus der nichts mehr wurde, 1995. Duo aus England. Dieser Song war nur Platz 12 in England, obwohl den doch jeder kennt. In Deutschland
wirklich
Platz
jeder.
59. Jeder
war kennt immer den, aber ich glaube, den wenigsten fällt auch gleich der Name dazu ein, Scarlett.
Genau, weiß man nicht.
Nö.
Man kennt aber den Song irgendwie. Ein bombastischer Song, also wie der beste Song, den Bonnie Tyler nie eingesungen hat. auch mit einer erstaunlich progressiven Refrainzeile. I'll show you how to touch me, go down, go down, go down.
Also das ist so hier, jetzt sind wir wieder bei AJ McLean, get down, get down.
Nein, aber to go down und sagen wir, heißt ja Oralsex. So.
Ja, aber bei get down war das doch auch die Zeile, oder? Jetzt bist
du bei der. Na, get down ist aber nicht go down. Get down ist einfach nur halt so auf down auf den Dancefloor zu getten. Aber to go down on someone heißt die Zunge mit ins Spiel bringen. Und okay. Das ist erste Refrainzeile, 1995 von zwei Frauen gesungen, stark, ganz toll. Schwarz-Weiß-Video am New Yorker Times Square, da wurde auch wirklich noch Geld also investiert für Videos, hochdramatisch, hätte meines Erachtens viel mehr Aufmerksamkeit verdient.
Und da sieht man wieder, wie schäbig ich sozialisiert wurde. Als du mir sagtest, dass dieser Song in diese Liste kommt, dachte ich natürlich gleich an The Bates.
Stimmt, da gab es
nicht ganz zu Unrecht vergessene Deutschpunk.
Deutschpunk
war es ja auch wieder nicht, ne? Das ist so.
Nee.
Das war so Pop, die sind dann später auch bei.
Das war vor allem auch sehr viel Viva, Englisch.
Viva 2 so aufgetreten, genau.
Genau.
Cymbal, der Sänger, der dann auch vor ein paar Jahren gestorben ist.
Genau. Ganz tragisch an Heroin verendet, muss man fast schon sagen. Also dem ging es ja wirklich sehr schlecht so zum Ende hin.
Hat es aber geschafft, diesen Song für andere Leute irgendwie zu übersetzen.
Genau.
Das war damals für so 15-Jährige wie mich, war das ganz cool.
Kleiner Hit war das noch. Die hat natürlich einen großen Hit mit Billie Jean, genau. Dem Michael Jackson Cover. Und haben sich dann aber auch aufgrund dessen sehr darauf konzentriert, nur noch Covers zu machen. Also maßgeblich nur noch Covers. Es gab ein ganzes Album Second Skin mit nur Coverversionen damals. Mit den Bates muss ich mich tatsächlich mal mehr beschäftigen, weil mich der Typ interessiert und ich die nur so als Festivalband, die hat dann so wie die, kennst du noch die Punkles?
Die Punkles?
Es gab damals, ich glaube, eine Hamburger Band, die sahen aus wie die Beatles, aber haben Beatles-Songs als Punk nachgespielt. Die waren dann auch gerne auf Festivals zu sehen, weil es natürlich Spaß macht. Jeder kennt die Songs, ja. Es wird verdummt auf drei Akkorde und so.
Ein sogenannter No-Brainer.
Genau. Und ich will mich mal damit befassen, ob die Bates mehr waren als ein No-Brainer.
Wer definitiv auch sehr, sehr spannend war, ist der Absender hinter dem folgenden Song. Einer, den Stefan und ich, glaube ich, beide ziemlich abgefeiert haben.
Das finde ich bin nach wie vor der Meinung, dass das, obwohl ich der Meinung bin, dass anderen Songs dieser Titel auch gebührt, der beste Song der 90er ist.
Wow.
Babylon Zoo, Spaceman 1996, ein unfassbarer Hit. Der hat damals Verkaufszahlen erreicht, wie es bis dahin nur den Beatles zuletzt mit She Loves You möglich war. Da spielt natürlich auch sehr viel Zeitgeist mit rein. Also wir reden ja über die 90er, Mid-90er, da war Akte X riesig, Independence Day, dieser anstehende Jahrtausendwechsel, alles sehr futuristisch geprägt, das hat sehr gut gepasst. Ein Song, der... Ich glaube, da haben die Leute nie so ganz auf den Text gehört. Die Leute wollten ja sowieso meistens nur den in der Lebenswerbung eingesetzten Arthur Baker Remix hören, der am Anfang und am Schluss von diesem Song immer so kommt. Aber eigentlich dieser sehr, sehr brutal harte Song für den Nummer 1 Hit, den weltweiten, unglaubliche Lyrics auch. Ich zitiere da mal raus, weil ich glaube nicht, dass es hinreichend bekannt ist. The sickening taste of homophobic jokes, images of fascist folks, beam me up, cause I can't breathe. Also ein Typ, der auf dieser Welt vor Homophobie und Faschismus nicht mehr aushält. Darum geht's eigentlich in Spaceman. So, wie schlecht die Welt ist. Und das wurde aber eher so als Novelty-Song irgendwie wahrgenommen hat über Außerirdische, weil es ja auch diese gaghafte Reklame dazu gab. Das steckt viel mehr dahinter. Jazzman, der das Ein-Mann-Projekt eigentlich war, der hat sich dann...
Den man so als Grunge-Dude auch immer so wahrgenommen hat.
Ja, genau.
Weil er einfach so...
Und so leicht.
Mit Gavin Rossdale, so längere Haare und so. Und
genau.
Hat ihn ja gar nicht richtig gesehen eigentlich.
Der war sehr, sehr geschminkt immer so. Und war auch so Bowie-artig, also so Nine Inch Nails. Also sehr, sehr auch wie Billy Corgan haben wir den auch wieder in der Sendung. Also mit...
Brian Molko später.
Genau, Brian Molko ist eigentlich schon vorweggenommen. So silberne Hosen und alles so. Der hat da natürlich auch ganz schön vom... wie sagt man, vom Leder gezogen, kann man das sagen? Also er hat ganz schön angegeben, war damals ja auch mit Noel Gallagher so sehr en vogue anzugeben und gemeinsam Ende des Jahrzehnts, Space Rock wird alles dominieren. Live hat es nicht so gut funktioniert, die haben vernichtend eine Live-Kritik bekommen und seine Großmäuligkeit hat man ihm auch nicht ganz abgenommen als die Nachfolgesingle Animal Army. Auch da geht's um Tierrechte so, also da steckt wirklich viel mehr dahinter, als man immer denkt. Kam nicht mehr so gut an. Das ganze Album The Boy with the X-Ray Eyes ist wirklich sehr empfehlenswert. Viele kluge Gedanken, sehr ambient Musik auch. Also
und eigentlich auch toll, wenn es Songs mit so guten und wichtigen Texten dann auch so hoch in die Charts schaffen. Genau.
Aber ich glaube, niemand hat wirklich
zugehört. Aber genau, gleichzeitig, wenn dann trotzdem keiner zuhört, ist so ein bisschen schade.
Genau, also die eigentliche Message ist, glaube ich, verloren gegangen. Ist ihm aber auch als allerersten aufgefallen, die Single aus dem zweiten Album, das wirklich kein Mensch mehr gekauft hat, außer mir, King Kong Groover, He's All the Money's Gone. Ich habe mal versucht, zum 20. von Spaceman ihn aufzustöbern, für ein Interview zu finden, bin dann aber nur an jemanden gekommen, der sich oder die sich als seine Agentin ausgegeben hat, ich glaube trotzdem, dass es er selber war, ist mittlerweile in Indien, dreht Filme und will sich zu dieser Zeit nicht mehr äußern. Ganz schade, aber hört nochmal genau hin, Babylon Zoo. Etwas unterbewertet, obwohl kommerziell natürlich überragend erfolgreich. Wir kommen zum nächsten Song und ich gebe ab zu Fabian, weil ich diesen Song nicht ausstehen kann.
Ja, und da müsst ihr auch gar nicht alle so genau zuhören, weil den habt ihr wirklich alle noch im Ohr, als wäre es gestern gewesen.
Das stimmt. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor.
Ja, wir müssen gar nicht sagen, was es war. Ich sag's trotzdem, Torn von Natalie Imbruglia. Stefan hat zwar vorhin angekündigt, dass wir hier über etwas abseitigere One-Hit-Wonder reden würden. Das ist nun wirklich nicht abseitig.
Ja, aber das ist jetzt auch wirklich deine Solo-Show hier, Fabian.
Das hat mit Solo-Show zu tun. Wir halten uns auch ganz kurz. Ich glaube, ich liebe den Song aus dem gleichen Grund, aus dem du ihn hast. Mhm. Also alle hatten, und mich eingenommen, hatten so einen Crush damals für Natalie Imbruglia. Genau. Da war diese wunderschöne junge Frau, die so einen betörenden Popsong singt, der keinem wehtat, aber auch nicht egal war dabei, so gefühlt. Und sage ich erst kurz biografisch zu ihr. Sie ist Australierin und man kennt sie in Australien vor allen Dingen aus der Soap, aus der Seifenoper Neighbors, in der auch, oder aus der heraus auch Jason Donovan und Kylie Minogue groß geworden sind.
Especially for you.
Also da war sie schon ein Name, bevor sie hier ein Name war. Und diese Debütsingle hier, Torn, 1997, Album Left of the Middle, fünffach Platin in Australien, bei uns bis auf Platz 4. Und das war ein One-Hit-Wonder, was, Achtung, viele wissen es längst, viele wissen es noch nicht, gar nicht mal von ihr war.
Genau, Coverversion.
Das war eine Coverversion. Das hatte unter anderem auch schon eine Dänin namens Liz Sørensen eingesungen unter dem Namen Brand. Aber der Song eigentlich stammt von einer US-Rockband namens Edna Swap oder Swap. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht.
Komischer Name.
Ja, das war so ein, wenn man sich das Video oder das Cover von deren Album damals anguckt, sieht es aus wie so ein richtiges Grunge-Ding. In Wahrheit war es dann so so Melissa Etheridge-mäßig. Also so ein richtiger Rocksong mit starken Female Vocals halt auch, wo man sich ein bisschen wundert, warum die damit nicht so einen großen Hit gelandet haben.
Also das, warum es diese Cover so brauchte. Es ist ja so oft so. Der verrückteste Beispiel ist, dass im Jahr, bevor Tina Turner The Best hatte und damit einen ihrer größten Hits hatte, gab es den Song annähernd identisch schon von Bonnie Tyler.
Ja.
Das hat niemanden interessiert. Und, ja,
und Bonnie Tyler ist auch nicht irgendwer.
Genau, die war ja auch riesig. Die hätte man genauso groß machen können. Aber manchmal, man weiß es nicht.
Ja, aber genau, Torn, völlig ins popkulturelle Gedächtnis der 90er übergegangen von Natalie Imbruglia. Es haben sehr viele Menschen danach gecovert. Und dann haben Tori Amos, One Direction, Phoebe Bridgers und ein bisschen Gossip noch, aber weil es musikalisch halt passt. Natalie Imbruglia war dann auch irgendwann mit Daniel Johns zusammen. 1995 war er das damals, ich glaube, 16- oder 17-jährige Grunge-Wunderkind von der Band Silverchair, die halt irgendwie so die australischen Nirvana waren oder werden sollten. Er hatte auch so lange blonde Haare, war so ein dünner Typ, die halt aber einfach eine gute Platte gemacht haben. Frog Stomp, das Debüt.
Mindestens eine. Und Neon Ballroom war noch gut.
Neon Ballroom, genau. Da wurden sie gleich viel größer und pompöser. Und 99 kamen sie mit ihm zusammen. Dann hatten sie eine On-Off-Beziehung. 2003 geheiratet, 2008 wieder getrennt. Und ich sag das nur deshalb, um hier so eine Folgenzusammenführung auch wieder zu schaffen. Ne? Also über Grunge haben wir schon mal gesprochen, wo auch mit Nils Buckelberg, wo auch Silverchair kurz genannt wurde, als unter anderem die, glaube ich, Lieblingsband von Nils Frau, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ich finde übrigens, dass Natalie Imbruglia so ein bisschen Ähnlichkeit mit Jana Palaska hatte.
Das weiß ich nicht.
Macht doch nichts. Das kann man ja einfach mal so feststellen. So oder so, alles tolle Frauen. Und das war's auch schon zu Torn. Siehst du, war gar nicht so schlimm.
Aber wir bleiben beim Thema Frau mit dem nächsten Song. White Town, Your Woman, ein unglaublicher Song, in dem auch viel passiert, was einem überhaupt nicht unbedingt klar ist. Also erstmal musikalisch Also diese Trompete, die da die ganze kommt, ist ein Sample aus den 30er Jahren von dem Song My Woman von Al Bowley, der auch also nicht unsexistisch war, dieser Song. Deswegen wird der hier so umgedreht. Whitetown, eine One-Man-Band, da steckt ein Mensch dahinter. Jyoti Prakash Mishra heißt der und hat einen Song geschrieben, der die Nicht-Logik von Liebe ausdrücken soll. Also es ist vollkommen unklar, worum es in diesem Song geht. Er hat selber mal gesagt, es geht um einen Hetero, der sich an eine Lesbe verliebt. Es geht gleichzeitig um einen Schwulen, der sich an einen Hetero verliebt. Es geht um eine Hetero, die sich in einen angeblichen Marxisten verliebt. Es geht um die ganze Heuchlerei, die sich aus konzeptioneller Liebe ergibt. Es ist der Versuch, einen sehr, sehr poppigen, eingängigen Song zu schreiben, den man mitsingen kann, sich aber bei jeder zweiten Zeile fragt, hä? Was ist denn hier überhaupt los? Worum geht's denn hier? Es nimmt wenig inhaltlich Bezug aufeinander und geht eigentlich nur um die alles überstrahlende Message, dass es egal ist, mit wem man verliebt ist, solange man ineinander verliebt ist.
Liebe, geht's darum nicht in allen Popsongs irgendwie?
In den meisten guten schon.
Außer sie sind von Babylon Zoo zum Beispiel.
Stimmt, stimmt. Wir gehen weiter. Chronologisch kommen wir jetzt ins Jahr 1998.
So, Song einmal kurz angespielt, habt ihr schon alle im Ohr, kennt auch jeder und jede. The New Radicals, You Get What You Give. Richtiges One-Hit-Wonder, kann man glaube ich so sagen. Mhm. Der Songwriter dahinter, Greg Alexander, hatte diese, gefühlt diese Band für diesen Song gegründet.
Ja.
Der war vorher schon als Solo-Artist unterwegs, hat 89 und ich glaube 92 ist das Solo-Album rausgebracht. Und dieser Song hier, You Get What You Give, das ist ja wirklich Power-Pop-Galore. Der wurde übrigens von Radio 1, meinem Lieblingsradiosender hier in Berlin-Brandenburg, zum meistgespielten Song in der Radio 1-Karriere mal gewählt.
Ja, wow.
Ich weiß nicht, wie oft er gespielt wurde, aber das ist halt eine richtige Radionummer. Und ich finde, inhaltlich umfasst er die 90s eigentlich auch so gut wie kaum ein anderer Song. Das ist halt so ein bisschen Kids We Own The Night Character. Also lasst euch nicht unterkriegen. So ein, da gibt's die Zeile, this whole damn world could fall apart, you'll be okay, follow your heart. Klingt jetzt immer so vorliest, ein bisschen platt. Mag auch so sein, kam aber entsprechend an. Got the music in you, don't let go, also auch eine Ode an die Musik so ein bisschen. Da hat er so schöne Wörter drin wie Dreamer's Disease, dass Kinder sich das doch nicht als Krankheit ausreden lassen sollten, dass sie irgendwie noch Träume haben. Frenemies, eine schöne Wortschöpfung. Und dann ist der Song so berühmt für dieses Name-Dropping dieser Teile. Fashion Shoes with Beck and Hansen, Courtney Love and Marilyn Manson.
Mhm.
Und
You're all fakes, run to your mansions.
Ja, genau.
We'll kick your ass in.
Und angeblich hat
Marilyn... Unglaublich für einen Radioschlager.
Da hat Marilyn Manson angeblich mal zu kommentiert, also angesprochen, wie er das findet, dass er darin gedroppt wurde. Er fand das wohl eigentlich nicht so schlimm.
Mhm.
Not mad, he said he'd kick my ass. I just don't want to be used in the same sentence with Courtney Love. I'll crack his skull open if I see him. Keine Ahnung, ob sie sich getroffen bisher. Beide leben noch, soweit ich weiß.
Ja, wahrscheinlich hat er es nicht getan.
Genau. Und The Edge hat auch mal gesagt von U2, er hätte den Song gerne geschrieben. Und sogar Ice-T hat sich 2006 als Fan geoutet. Also bitte.
Ne? Okay. Der Typ allerdings, Greg Alexander, hat danach auch sehr viel verbrochen. Nämlich fast alle, also die ganzen ersten Solo-Songs von Ronan Keating geschrieben.
Ja.
Life is a Rollercoaster. Ein Song, den ich nicht packen kann.
Genau, Songwriter, ähnlich wie Linda Perry, danach dort formell eingestiegen, hat auch für Enrique Iglesias, Texas, Sophie Ellis Baxter, Gary Halliwell, eben alle, die irgendwie Pop-Rang und Namen haben, dafür gearbeitet, kann man so sagen. Das kann man von der nächsten Band nur bedingt sagen.
Das stimmt. Jetzt alle noch im Ohr, Marcy Playground Sex and Candy aus dem Jahr 1998 auch, kommt daher, dass der Sänger John Wozniak einmal, als er im Campus war, in seiner Uni mit seiner Freundin geschlafen hat und jemand kam rein und hat gesagt, this room smells like sex and candy. Und das fand er so gut, dass er danach einen Song geschrieben hat, innerhalb von 10 Minuten, 4 Uhr morgens. Das war irgendwie so die verpennte Version von Nirvana in ganz vieler Hinsicht, Marcy Playground. Also mal davon abgesehen, dass der Sänger aussah wie so eine gelangweilte Version von Brad Anderson. Da war sehr viel, also die Intonation ist sehr
Das wirkt für mich aus der Anklage in New York-artig.
So schluffig, ne? Ja, aber da ist auch viel mehr drin. Ich glaube, das ist aber ein ziemlich schluffiger Kerl. Aber es sind sehr dieses Unplugged in New York-Feeling. Die Folgesingle, die schon kein Hit mehr war, St. Joe und das Cool Bass, ist sehr nah dran an Come As You Are. Das dritte Album von denen hieß übrigens, also nochmal, die Band heißt Marcy Playground. Das dritte Album hieß tatsächlich MP3. So, das ist dann auch in Ordnung, dass man das
damals nicht waren MP3 noch nicht von gestern.
Aber die ersten zwei Alben sind echt toll. Auch auf dem zweiten gab es eine tolle gejodelte Single It's Saturday. Also hätte auch mehr verdient gehabt. Der Typ ist sehr reich geworden mit dem Song. Der, als es so losging, dass Sex and Candy ein Hit ist, war dann wirklich Top 10 in den USA. Wurde ihm angeboten, dass man ihm die Publishing-Rechte abkauft. Und die Publishing-Rechte sind ganz wichtig, weil die dafür zuständig sind. Also mit denen kannst du bestimmen, wo der Song gespielt wird. Also du kannst ihn für Werbungen, für Filme und Videogames und so aus lizenzieren lassen. Er hat gesagt, er würde das machen, wenn er $1 Million dafür bekommt und $750,000, um das nächste Album aufzunehmen. Und das Geld wurde ihm sogar bezahlt. Und dann
hat er, was hat er damit gemacht?
Ein zweites Album aufgenommen, das leider niemand mehr interessiert hat, und ein drittes Album, das MP3 heißt. Das hat er damit gemacht. Wir kommen weiter ins Jahr 1999 mit einem der unwahrscheinlichsten oder vielleicht sogar der unwahrscheinlichste Nummer 1 Hit der deutschen Chartsgeschichte.
Das war echt ein bisschen verrückt.
Mr. Oiseau, der eben, den man nicht Mr. Oiseau ausspricht, das wäre fast schon bayerisch, Mr. Oiseau. Oiseau ist ein Vogel im Französischen. Flat Beat, so, kennt man auch, ähnlich wie Babylon Zoo vorhin aus der Levis-Werbung mit diesem Flat Eric. Wir könnten eine ganze Folge nur über diese Hits aus der Levis-Werbung machen. Da waren ja viele One-Hit-Wonder. Freak Power zum Beispiel, die eigentlich, wo Fatboy Slim dahinter stand, oder Smoke City mit dem gigantischen Underwater Love. Aber jetzt geht es um Flatbeat. Diese gelbe, nervige Puppe wurde tatsächlich von Mr. Oiseau selber kreiert, mit Hilfe von den Leuten, die Muppets kreieren, also Jim Henson. Da kam das alles her. 4 Wochen Nummer 1 in Deutschland, also für einen Minimal House Song, unglaublich eigentlich, ohne jegliche Lyrics. Ein noch viel größerer Erfolg in England, was hoffentlich viele Leute wissen, dass Mr. Oiseau natürlich an sich also kein One-Hit-Wonder ist, weil der 6 Alben mittlerweile veröffentlicht hat. Das letzte ist 4 Jahre zurück. Alles sehr, sehr experimentelle, niedliche Hausmusik, hat auch Filme gedreht, zum Beispiel diesen unglaublichen Film Rubber, wo es um einen amoklaufenden Autoreifen geht, der die Leute umbringt. Also es lohnt sich wirklich sehr, sich mit dem Werk von Mr. Oiseau zu beschäftigen. Da ist viel mehr drin als der Flat Beat.
Da ist vielleicht auch viel mehr drin als in so den 2, 3 anderen Songs, die wir jetzt noch gar nicht drin hatten. Wir haben aber jetzt schon, wie viel? Ich habe nicht mitgezählt.
Mindestens 10.
Also 10, 11, 12.
Ich glaube, wir haben 10 mindestens versprochen und ich glaube, wir brechen dieses Versprechen.
Also noch so ein obvious Ding, worüber ich gerne geredet hätte oder was ich einfach mochte damals, war auch Safe Tonight von Eagle Eye Cherry. Nene Cherrys Bruder?
Genau. Hat dieselben Akkorde wie The Passenger von Iggy Pop.
Ah, siehst du mal. Da kommt alles her. Aber eben, wir sind jetzt ja schon bei viel zu vielen Nummern. Die offensichtlichen haben wir jetzt nicht ganz ausgeschlossen. Als Linus Volkmann uns hier vor ein paar Tagen besucht hat, nicht im Podcast, sondern hier in der Redaktion, hat er uns auch noch auf den Weg gegeben, wir sollen auf keinen Fall Breakfast at Tiffany's von Deep Blue Something vergessen.
Doch, das
ich
vergessen wir.
Genau, ich möchte es trotzdem vergessen.
Das vergessen wir.
So, genau. Und, pardon, obwohl das Gespräch mit Lucy Van Ork gleich erst führen, glaube ich zu wissen, so hatte sie angekündigt, dass sie vielleicht als einen ihrer liebsten One-Hit-Wonder-Songs noch No Rain von Blind Melon nennen wird.
Und das würde ich sehr hoffen.
Hätten wir auch noch hier drin haben müssen, Shannon Hoon, über den ich zum Beispiel bis vor kurzem nicht wusste, dass der auch auf Guns N' Roses Platten im Background mitgesungen hat. Ja, also
damals war die Lage noch nicht so verfeindet. Also es kam dann erst mit der mit dem Duell Kurt Cobain gegen Axl Rose, dass sich da so die Gitarrenlage aufgespaltet haben.
Und wenn euch das alles trotzdem nicht reicht, dann könnt ihr auch mal eine der aktuellsten Popkolumnen von Paula Emschler auf musikexpress.de auschecken. Da gibt es nämlich ein paar Absätze, wo sie hardcore über das Jahr 1999 sich abfreut über ihre damalige Jugend und schwärmt dort unter anderem von Latricia McNeil, die ich mit Stranded und Ain't Just the Way Out immer auf Antenne Niederrhein gehört habe.
Stimmt, aber eigentlich schon 2 Hits.
Ja, fand ich auch jetzt nicht so gut, aber war halt auch wirklich around. Hm?
So, und okay. Wie angekündigt, rufen wir jetzt eine Künstlerin an, die hier völlig außer Konkurrenz läuft. Lucy van Org, ehemals Sängerin bei Lucy Lectic, selbstverständlich bekannt, weil sie ein Mädchen ist, weil sie ein Mädchen ist. Ihr großer Hit 1994, Platz 2 in den deutschen Charts.
Hallo.
Hi, Lucy.
Hi.
Lucy van Org. Hallo, hallo. Willkommen in unserer Folge.
Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ich
danke mich. Fürs Mitmachen. Ich hoffe, du freust dich danach auch noch, aber
es ist ein Grund, nicht zu tun. Ich hoffe, ihr freut euch auch ja noch. Arr.
Wir freuen uns sehr. Wir haben es auch schon in der letzten Folge angekündigt.
Da kam schon das Metal R durch. Das Rammstein R.
Nee, das ist genau. Kein Rammstein. Da muss ich gleich eingrätschen. Ja? Also ich verrate bitte. Jetzt, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt und da wurde mir gesagt, ich darf eingrätschen, sobald irgendwas
Falsches
geredet wird.
Bitte.
Ihr werdet auf dem gesamten Übermutter-Album, von dem es ja bis jetzt leider auch nur eins gibt und so ein paar Nachproduktionen, ihr werdet kein einziges gerolltes R finden. Ich finde es so geil. Alle, nein, ich habe nämlich ganz bewusst, weil ich das so blöd fand, das nicht gemacht. Ich habe ein R, ein richtig schönes, ein richtig artikuliertes R ausgesprochen. Aber das Geile ist, dass alle Leute, die das hören, sofort denken, oh, klingt ja wie Rammstein. Und
aber seid doch froh, dass ihr das könnt überhaupt, dieses R-Rollen. Meine Frau lacht mich immer aus, dass ich das nicht kann.
Ja, ich kann Eltern natürlich das R-Rollen.
Die machen das.
Aber ja. Ich brauche es nicht. Weil die Übermutter spricht nämlich so ein R. Aber das ist ja jetzt gar nicht das Thema.
Nee, das Thema bist du. Und genau. Musik aus den 90ern?
In deiner 90er-Inkarnation.
Und bevor wir da gleich einsteigen, stelle ich dich jetzt nochmal ganz kurz offiziell vor. Und auch da grätsch rein, wenn ich Quatsch rede. Lucy van Org, 1. September 1971 in Berlin geboren.
Yo.
Du warst von 94...
Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich, ist ja noch nicht so lange her.
Oh, danke.
Ja. Von 94 bis 2004 warst du Radiomoderatorin bei Radio Fritz.
Yep.
Du warst und bist noch immer nicht nur Musikerin, sondern auch Schauspielerin, Drehbuchautorin, Romanautorin, Illustratorin und, was ich ganz interessant fand, Schirmfrau des Bundesverband Verwaiste Eltern und Trauernde Geschwister in Deutschland. Also auch sozial engagiert, wenn man das so knapp zusammenfassen möchte.
Ja.
Du bist verheiratet, hast ein Kind und lebst in Berlin-Neukölln.
Ja,
richtig?
Ja, es stimmt alles. Also das mit der Schauspielerin ist ja weniger und weniger geworden mit den Jahren, weil ich dann immer mehr hinter die Kamera gegangen bin und halt Drehbücher angefangen habe zu schreiben.
Aber immer noch mehr, als wir jemals hier Schauspieler sein werden.
Ja,
das, davon ist das auszugehen. Du bist auch mehr Radiomoderatorin, als wir hier sein werden. Ja, du bist in sehr viel voraus.
Ja, völlig du, genau, nur so exemplarisch, was du machst und gemacht hast. Also wir haben schon mal steile These, wir nennen dich hier die deutsche Linda Perry.
Oh, das ist, das, da, also, ja, jetzt fühle ich mich ganz,
okay. Jetzt legst du nicht mehr auf.
Es gibt sogar, da grätsche ich jetzt mal ganz kurz in den 90ern ein, in die 90er ein, weil ich bei Linda Perry immer ganz warm und sanft werde. Es gibt nämlich tatsächlich ein völlig bizarres Erlebnis. Also ich bewundere sie wahnsinnig. Für alle, die es nicht wissen, sie ist eine der erfolgreichsten und begnadetsten Produzentinnen und Songschreiberinnen irgendwie in den USA. Und ich habe, und wir hatten ja damals dieselbe Frisur und es war so toll.
Stimmt.
Dass 93, als von Lucy Lectic noch keiner was wissen wollte, als das Mädchen aber schon auf dem Markt war, sagten alle, du siehst ja aus wie Linda Perry. Und dann kam das Mädchen und das Mädchen wurde wahnsinnig erfolgreich und tatsächlich sind wir uns ab und zu mal so im Zuge dessen, dass also die Von und Blondes ja natürlich auch quasi so rumtingelten und die Bühnen dieser Welt, also die dieser Welt, wir nur so im deutschsprachigen Raum abfuhren und dort auftraten, sind wir uns ein paar Mal über den Weg gelaufen und ja, während wir so auf der Hochzeit waren, hast du so gesehen, wie sie immer müder und verzweifelter wurde. Und das Absurde war, dass wir uns irgendwann, als wir dann beide schon, weil ich glaube, es ist immer so blöd, ja, wenn man so sagt, man hat ein großes Vorbild und man merkt dann so, man hat so ein paar so so Parallelen mit so einem großen Vorbild. Ich glaube, die mochte diesen Rummel auch überhaupt gar nicht und genauso wenig wie ich. Und irgendwann hatten wir uns beide unsere Dreadlocks abgeschnitten und das Haar zu knallblonden Stacheln frisiert. Und das Absurde war, ich wusste das bei ihr nicht. Und die waren dann im Tourbus auf demselben Festival wie wir und wir liefen uns und ich lief an ihr vorbei und wir guckten uns nur so an mit derselben Frisur und beide genauso fertig und depressiv. Und sie saß vor ihrem Tourbus so kniend, die Arme so vor den Knien verschränkt und du hast einfach gemerkt, die ist am Arsch, die ist traurig, der geht's scheiße. Und das hat mir so das Herz zerrissen, weil ich dachte, du weißt, ja, also beziehungsweise ich weiß gerade zumindest so annähernd, weil das ist ja nochmal was anderes, wenn du dann so einen Weltruhm hast, wie es dir geht. Und sie hat mir so leid getan und ich fand es so toll, dass sie dann diese Karriere gemacht hat, dass sie dann so viele Hits geschrieben hat. Und ja, ich bewundere sie wahnsinnig. Das musste ich jetzt einfach mal erzählen.
Da haben wir gleich die beste Geschichte am Anfang gehört. Wie soll es jetzt hier noch besser werden?
Ach, ja, also, da muss man gleich nochmal drauf eingehen. Nach ein paar weiteren biografischen Details
also,
muss
ich sofort weiterfragen. Genau, also du bist dann ja nämlich auch in den Hintergrund gerückt, klingt jetzt so negativ, aber du hast dich natürlich für einen ähnlichen Weg entschieden. Du hast während und vor allen Dingen nach Lucy Electric bist du auch vermehrt Songschreiber, also nicht, also Musikerin, Produzentin, alles, aber hast eben auch Songs geschrieben für Nena, Nina Hagen, Eisblume, Terrorgruppe und Panda zum Beispiel.
Ja, ne? Zum Beispiel, genau, unter anderem.
Zum Beispiel.
Ich habe auch ganz, ganz sehr albern, aber tatsächlich auch, also es ging bis in den Schlager, aber ich verrate jetzt nicht. Also ich schreibe gerne viel für viele Leute in jedem Genre, aber ohne mich dabei zu verraten. Also ich finde das, ich mag die Songs alle.
Ach, unter Pseudonym, also man weiß gar nicht immer unbedingt, wo du dahinter steckst.
Nein, okay. Also nee. Also ich habe auch.
Also man kann es rausfinden, wenn man will.
Ja, genau.
Aber das muss man ja auch erstmal können. Also man kann ja nicht einfach für jedes Genre Songs schreiben. Du musst dich ja jedes Mal in eine neue Welt reindenken. Das sind auch jedes Mal andere Formen.
So. Ja, das Lustige ist, wenn ich mit Leuten Songs schreibe, ich denke mich immer in die Menschen rein und lass die erzählen. Und lass die erzählen, was ihnen was bedeutet, was sie eigentlich sagen wollen. Weil Musik ist ja eigentlich Kommunikation. Musik ist ja ein. Das Zentrum im Gehirn für Gesang ist älter als das für Sprache. Also die Menschen haben zuerst gesungen und dann gesprochen. Und deswegen ist für mich auch Musik nur gut, wenn sie was sagt. Andernfalls ist sie ein Geräusch und stört. Und deswegen finde ich es immer wahnsinnig wichtig, die Leute zu fragen. Und auch Schlagerleute sind ganz oft sind spannende Leute, sind Künstler, sind Menschen, die das lieben, was sie machen, sind teilweise auch ganz großartige Musiker oder Musikerinnen in dem Fall. Also ich hab jetzt aber auch einmal mit einer Frau deswegen. Also nee. Und da muss man ja Respekt vor haben. Und das geht dann eigentlich relativ einfach.
Okay. Genau, du bist weiterhin in diversen musikalischen Projekten auch unterwegs. Du hast zum Beispiel das Projekt oder Band, wie man es nennen möchte, King Mami mit dem Schauspieler und Synchronsprecher Daniel Zillmann.
Das ist nicht meine Band, sondern King Mami ist ein Künstler und den produziere ich und mit dem und für den schreibe ich Songs. Und
also das ist mein. Du machst das also, aber er ist es so.
Ja, er ist das und aber ich habe halt den Sound entwickelt für ihn und ich. Ich mache das halt alles bei mir in meinem
Daniel Studio. Daniel Zillmann kennen vielleicht einige aus der deutschen Comedy-Serie Andere Eltern.
Ja,
oder zum als Synchronsprecher von
Pumba.
In Transylvanien, diesem Kinderfilm, Die Mumie.
Ja, oder von König der Löwen.
Pumba ist
ja
auch.
Der spricht Pumba.
Stimmt.
Ist ganz und singt Hakuna
also
Matata.
Alle kennen ihn.
Sehr, sehr schön. Und und der ist aber auch, also der ist wirklich nicht nur
Pumba
Schauspieler.
Pumba ist der immer furzt, oder?
Bitte?
Pumba ist doch der immer furzt, oder? Muss dir diesen Pups auch synchronisieren.
Bestimmt. Das kann der. Der ist da ganz hemmungslos. Aber der ist wunderbar.
Das deutsche Warzenschwein furzt anders als das amerikanische.
Auf jeden Fall. Und der ist ganz großartig und mittlerweile einer meiner allerbesten Freunde. Und er ist eben, und das finde ich ganz toll, er ist kein singender Schauspieler, sondern der ist Sänger durch und durch. Also Ich nenne ihn immer meine Weather Girls, weil er wirklich dieselbe Wucht hat. Ja, der ist einfach großartig. Und noch dazu einer der schönsten Menschen, die ich kenne. Das ist so.
Ja, das nimmt man ja. Nimmt man auch gerne mit.
Ja.
So, mit anderen schönen Menschen hast du noch die, du hast es Gothic Allstars genannt, ihr habt mit Reinhard May einen Song aufgenommen. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Neben dir so Leute wie Subway to Sandy, Letzte Instanz und so Joachim Witt sehr viele einschlägige Protagonisten der Szene mitgemacht haben. Und, das fand ich ganz lustig, Rick Jordan, ehemals Scooter, hat da mitproduziert.
Was? Ja, tatsächlich. Rick Jordan, ein ganz großartiger Typ im Übrigen. Also ein hinreißender Mensch und ein super Produzent. Der hat mittlerweile eine andere Band, die heißt Leichtmatrose. Und die haben da auch mitgemacht. Und ich fand das ganz großartig. Der hat das produziert. Der hat da nicht mitgemacht. Der ist der Produzent von dem Ganzen. Und das heißt nicht Gothic Allstars, ich habe das nur quasi so dir so angekündigt, sondern das heißt Reinhard May und Freunde, weil das Tolle ist, es hat ein befreundeter Fotograf inszeniert und der hat alle seine Kumpels angerufen. Also Ronny Zeisberg, der ist halt in der Szene sehr bekannt und hat gesagt, er findet es so schrecklich und er hat irgendwie gehört, dass jetzt plötzlich wieder geplant ist, die Bundeswehr wieder zu einer nicht freiwilligen Armee zu machen und war so ganz ehrlich bewegt und das ist aber schon 2 Jahre her und dann hat er wirklich über 2 Jahre Menschen gesammelt und auch nicht nur aus dem Gothic-Bereich, aber auch, eben vor allem und auch. Und am Ende hat er sogar Reinhard May selber dazu bekommen. Und dann haben wir wirklich diesen Sommer ein Video gedreht davon. Und ich finde, das ist ein echt super anrührendes Projekt geworden. Ganz großartig.
Aber nicht dein aktuellstes, denn du hast noch, und danach steigen wir deep into the 90s ein, du hast ein neues Solo-Projekt, Lucina Sotera. Da ist die neue Single oder erste Single jetzt im September erschienen gerade, ne?
Ja, genau. Das ist quasi nicht mein allerliebstes Baby, ich liebe alle Babys gleich, aber es ist das Frischeste und für mich, glaube ich, das Aufwühlendste, weil es tatsächlich mein allererstes 100%iges Solo-Projekt ist. Ich habe mal gedacht, ich möchte wirklich wissen, was aus mir rauskommt, wenn ich alles alleine mache. Also ja, halt, ich bin halt alleine im Studio, ich nehme alles alleine auf, ich spiele alle Instrumente selber, ich programmiere alles selber, ich mische selber, ich mastere selber. Momentan habe ich sogar noch alleine eine Plattenfirma, wobei das egal ist, aber das wird sich demnächst ändern. Aber ich habe gedacht, ich muss das einfach mal wissen. Und da ist halt Lucina Sotera bei rausgekommen, ein, wie ich finde, recht, ja, doch, total poppiges Projekt, also immer noch ein bisschen dunkler Pop, das kann ich nicht anders, aber poppig in 3 Sprachen, in Deutsch, Englisch und Latein. Und die erste Single heißt Safe und hat das geilste Video überhaupt. Also das finde ich bin ganz stolz auf dieses Video, weil man jeden Still aus diesem Video quasi sich an die Wand hängen kann. Ich finde, da hat der Regisseur Unglaubliches geleistet und der Cutter auch. Und da bin ich ganz glücklich drüber. Das habe ich nicht alleine gemacht. Ich habe nur in dem Video auch so ein paar, die Designs gezeichnet, die da mit drin vorkommen. Also es ist quasi so mein absolutes Herzens am nächsten an mir dran Projekt, deswegen auch der andere Name. Also Lucina ist eine Kombi aus Ina und Lucia, so heiße ich mit bürgerlichem Namen, Ina Lucia Hildebrand. Und dann habe ich gedacht, ich mache das zu Lucina, weil mich sowieso ganz viele Leute so nennen, die nicht wissen, ob sie mich Ina oder Lucy nennen sollen. Und und Sotera ist altgriechisch und heißt Heil oder Rettung. Und das fand ich so schön, es klang so schön zusammen. Und ich dachte, das ist jetzt einfach quasi meine Nervenbalsam-Pille, mein Nervenbalsam-Ego-Trip nach 33 Jahren professionellem Musikbusiness. Deswegen habe ich es so genannt.
So, gutes Stichwort, 33 Jahre. Steigen wir mal ein. Welches One-Hit-Wonder war denn in den 90ern dein Liebstes? Wenn du nicht eine Antwort weißt, sag auch ruhig 2 oder 3.
Ja, also tatsächlich, wie gesagt, ich finde den Begriff ja furchtbar, weil keine Band hat nur einen Song. Und oder auch keine Solo-Künstlerin hat nur einen Song. Und ich finde es nicht schön, Künstler auf sowas. Also Musik am Erfolg messen ist, finde ich, total doof. Also weil es gab wahnsinnig viele, also die mit wichtigsten Songs der 90er waren dann zwar keine One-Hit-Wonders, aber waren überhaupt keine Hits, wie zum Beispiel Unimond von Rio Reiser. Hat sich total scheiße verkauft, weiß ich, weil sein Manager war mein Manager. Und der hat geflucht darüber, wo ich sage, es ist bis heute eins der, also der, auch der einflussreichste, einer der einflussreichsten Songs für alle deutschsprachigen KünstlerInnen ist das. Und deswegen finde ich den Begriff öde und doof. Trotzdem gibt es ja Bands, die nur wahnsinnige Verkaufserfolge hatten mit einem Song, zum Beispiel Whale. Also Whale, Hobo Hump und Slobo Babe ist bis heute einer meiner liebsten Songs. Ich fand es großartig, ich fand dieses Video großartig, diese wahnsinnige Frau mit dieser Zahnspange, die irgendwie ins Video gegrinst hat, und es hat mich unglaublich gekickt. Und dann gibt es noch ein zweites, was mir total reingefahren ist, und das ist No Rain von Blind Melon. Das habe ich unglaublich geliebt.
Auch ein gutes
geliebt.
Video.
Ja, Wahnsinn. Und zwar auch vor allem Video. Wegen des Videos, weil dieses Bienenmädchen, also die Menschen, die so alt sind wie ich, die sich an dieses Video noch erinnern, es ist quasi ein Mädchen in einem Bienenkostüm, was steppt und was überall auftritt, und niemand will sie hören und niemand will sie sehen, und irgendwann kommt sie in den Himmel der steppenden Bienen und ist dort total glücklich. Und ich glaube, ich habe mich noch niemals in einem Video und auch danach nicht mit einer Videofigur so verwandt und so seelenverwandt gefühlt, weil das tatsächlich so ein weiß ich nicht. Ich war halt auch so ein pummeliges Mädchen mit Brille. Und das hat sich dann relativ schnell geändert, als ich Kontaktlinsen bekam. Da sah ich dann sehr schnell ganz anders aus. Und auch vielleicht früher als andere Mädchen, die sich so entwickelt haben. Und dann hatte ich Girlfriends und Boyfriends und Sex. Und das war alles sehr schön. Und trotzdem war ich halt immer ein bisschen merkwürdig. Deswegen bin ich auch auf die Bühne gegangen, weil ich nie so wirklich so irgendwo reingepasst habe. Also außer im Zusammenhang mit anderen schrägen Leuten, die auch nirgendwo reingepasst haben. Mit denen habe ich mich dann zusammengetan. Ja. Und deswegen habe ich dieses Video und diesen Song wahnsinnig geliebt und tue es bis heute.
Und wer es nicht weiß, der Sänger Shannon Hoon hat ja auch ein tragisches Schicksal gehabt. Der ist ja auch an einer Überdosis, glaube ich, ne?
Genau.
Ja,
gestorben. Ist jetzt aber vielleicht auch in einem Himmel mit ähnlichen Leuten wie ihm.
Ja, das hoffe ich. Das ist also, dass es ihm gut geht. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also ich glaube, da müssen sich auch Leute wie ihr, könnt ihr euch auch, ich will überhaupt niemanden anklagen, aber ich glaube, dass auch der Musikjournalismus an sich oftmals durch die Fixierung oder durch die Klassifizierung von Musik, also ich glaube, das kratzt an den Seelen von denen, die sie machen, gar nicht so unmaßgeblich. Und ich glaube, man braucht, oder Frau braucht, ein sehr dickes Fell, um da durchzukommen. Und viele haben das nicht. Und ich habe das, und deswegen deswegen hat mich das dann nicht gekratzt. Ich habe dann einfach was anderes gemacht irgendwie, nachdem alle meinten, ja, Mädchen und One-Hit-Wonder, was überhaupt nicht stimmt. Wir hatten zwei Hits, macht aber nichts. Und
also eine war ja noch wirklich sehr groß auch.
Ja, ja, natürlich. Und trotzdem ist, wie gesagt, finde ich dieses Klassifizieren von Musik, anstatt zu feiern, dass eine Band überhaupt einen Hit hat. Oder ich weiß auch, wie sie Lou Bega runtergemacht haben dann irgendwann. Der hatte diesen Riesenhit mit Mambo No. 5. Und irgendwann erst jubelt man dann in Deutschland so alle Leute in die höchsten Höhen und sagt, boah, das ist so super. Und wenn dann so ein Hit, den ganz viele Leute nie haben, alles platt macht, dann ist man halt das doofe One-Hit-Wonder, was tingelt. Und ich finde das schade, weil es macht Menschen kaputt. Und es macht, es macht dann auch die Menschen im Umfeld kaputt und so. Und deswegen finde ich es immer, ich finde es schade, Musik so abzuqualifizieren.
Das haben wir ja nur, um kurz, vielleicht nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Branche kurz zu verteidigen. Wir haben, als wir vorhin schon vor unserem Interview ein bisschen über die Definition sprachen, natürlich auch festgehalten, dass es diese Definition gibt, One Hit Wonder, dass die aufgeweicht werden muss und dass das genauso ist, wie du gerade sagst, dass natürlich nur, weil man mit Folgesingles vielleicht nicht mehr so einen kommerziellen Erfolg hatte wie mit denen davor, wird man vielleicht in so eine Kategorie geworfen. Gleichzeitig aber hat man damit ja mehr Erfolg als viele andere. Also man hat ja schon sehr viel mehr geschafft. Und darauf kam und sollte man ja auch stolz sein.
99% aller Künstler ist so ein Erfolg ja überhaupt nicht vergönnt.
Ja, also und da sind wir auch schon wieder beim zweiten Ding. Ich finde auch überhaupt das Wort Erfolg. Was ist ein Erfolg?
Emotionaler und Erfolg
sind,
vielleicht
ja,
auch.
Ja, nee, also, und da sind wir wieder bei dieser...
Du kannst ja sagen, das Junimond ist ja ein emotional überwältigender Erfolg.
Wollte ich gerade sagen, das meine ich also, ja. Und genau das ist das, was ich meine. Zu sagen, Erfolg nach Umsatzzahlen zu definieren, ist halt wahnsinnig, also entspricht unserer... entfesselt, ja, unser entfesselt kapitalistischen Ideologie, in der wir aufgewachsen sind. Und das finde ich nicht, ja. Also das finde ich, eigentlich ist es traurig. Weil wie gesagt, also ich glaube, dass eben Junimond zum Beispiel ein millionenfach größerer Erfolg war als Mädchen. Wobei, also weißt du so, also wo du sagst, das ist ein so bedeutsamer Song. Und ja. Und auch als ganz viele andere Songs, die kommerziell viel, viel erfolgreicher waren und deswegen eben auch so auch Kunstschaffenden zu gönnen, wenn sie ja, wenn sie einfach tolle, tolle Sachen machen und die zu bewundern, selbst wenn es nur drei Leute hören. Ich glaube, vielleicht kann ich da ein bisschen Werbung fürs Umdenken machen.
Na klar, das versuchen wir ja auch mit dieser Folge eben auf Künstler hinzuweisen, die bei denen es mehr zu entdecken gibt. Also zum Beispiel ist das ganze Whale-Album We Care ja super.
Ja, das ist großartig, ja, klar.
Babylon Zoo hat zwei tolle Alben veröffentlicht. Also wir reden hier nur über Künstler und haben auch bisher nur über Künstler geredet, wo wir sagen, hört da mal rein, es gibt Mr. OSO ist kein One-Hit-Wonder, so. Das ist ein gigantischer Elektrokünstler und so. Der hat nicht nur diesen Levis-Hit oder so. Also das ist eigentlich so der Versuch, so eine Bühne darzustellen.
Was ist aber schön. Auch bei der Recherche. Ja, ich habe ja euren Podcast vorher nicht gehört. Bei der Recherche
immer wieder auffällt, ist, ja klar, nur damit du, also wir sind ja nicht für Oliver Geissen. Aber du hast natürlich völlig recht. Also auch wenn man sich hier, wir lesen uns ja auch in die Songs ein und so, wenn du auf, das ist ja normal das maßgebliche Lexikon unserer Zeit, auf Wikipedia guckst, du kriegst eigentlich immer nur Zahlen serviert. Also da geht's, da wird ein Song genannt, da steht noch kurz was zu der Produktion und dann kommt immer das größte Kapitel ist immer, wie viel hat das verkauft, wo ist es überall gechartet, wie ist es in der Jahresendabrechnung angekommen und so. Man ist da natürlich sehr, sehr auf Zahlen, auf mathematisch messbarem Erfolg eingeschränkt.
Ja,
so,
genau.
Das ist sehr bedauerlich. Also da, was ein Song eigentlich in einem auslöst oder so, ist natürlich auch schwerer zu greifen. So, es ist leichter irgendwo hinzuschreiben, dass es halt kommerzielle Erfolg ist messbarer, leichter darstellbar, als weil jeder Song ja auch was anderes für jemanden bedeutet. So, also mir bedeutet Mädchen was anderes als dir und Fabian und so. Es ist schwerer darzustellen. Das ist natürlich aber beschämend und traurig, gerade bei sowas, was ja reine Emotion ist. Nichts anderes ist ja Musik. Also die Wahrnehmung von Musik ist ja wird ja rein emotionell wahrgenommen.
Ja, oder ja, also genau deshalb. Aber ich glaube, dass das auch, also wir leben ja in dieser komischen Zeit und ich, also das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich an dieser beschissenen Corona-Krise gut finde, dass deutlich wird und gerade jetzt momentan deutlich wird, dass den Menschen Kommerz nicht reicht, dass den Menschen Kaufen nicht reicht, dass die Menschen nach Gemeinschaft, letzten Endes furchtbarerweise, deswegen geht Berlin gerade hier völlig den Bach runter, auch nach Party machen, nach Zerstreuung, nach Genuss gieren. Und das sind alles Dinge, die man nicht in Zahlen ausdrücken kann und die man nicht kaufen kann. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft gut daran täten, diesen Dingen einen größeren Stellenwert und auch einen positiveren Stellenwert zu geben. Also du bist ja als du bist auch als kunstschaffender Mensch nur, wie soll ich sagen, nur ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, wenn du Geld machst, zum Beispiel. Ja. Ansonsten bist du eine faule Sau, die halt meint, die angeblich der Gesellschaft auf der Tasche liegt, weil du irgendwas machst, was dir Spaß macht und die anderen müssten irgendwie schuften. Dass möglicherweise, einem Piloten das auch total Spaß macht, was er macht und der kriegt aber Kurzarbeitergeld und die Musikschaffenden nicht, Das ist wieder was anderes. Aber du kannst halt den Piloten und den Konzern, der dahinter steht, kannst du halt in Zahlen ausdrücken. Da geht es um Kommerz, genau. Da geht es um Konsum. Ja. Und genau. Oder was weiß ich, beim Kaufen von Klamotten oder von Sachen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Und ich glaube, dass tatsächlich die Achtung vor diesen Dingen, auch die Achtung vor Menschen, die die Partys schmeißen, die veranstalten, die sich das an die Backe binden, vor DJs oder vor all diesen Berufen und ja, vor den Leuten, die am Tresen bedienen und die dafür sorgen, dass der Laden läuft oder so, dass die Achtung vor diesen Menschen vielleicht auch mal ein bisschen größer sein sollte. Und und da sie es nicht ist, werden jetzt komische Regeln erlassen, wo es heißt, die halt ganz viele Leute treffen und die noch mehr dazu führen, dass wir hier alle, ich zum Glück nicht, weil ich kein Drehbuch schreiben, aber die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen nicht nur mehr am Existenzminimum nagen, sondern gar nicht mehr existieren können. Und ich glaube, das kommt von dieser Missachtung und ich hoffe, dass sich das zeigt und dass dann was passiert. Das fände ich sehr schön.
Weil sich auch niemand bewusst macht, überlebenswichtig Kultur und Kunst eben ja doch ist. Also was hätten wir jetzt im Lockdown, der hier kein richtiger war bisher, aber was würden wir gerade während Corona machen, ohne Serien, Filme, Bücher, Musik? Da würden wir auch alle krepieren.
Ja, klar. Wobei ich selbst da finde, dass auch das gar nicht, also ich glaube auch zum Beispiel, dass die Zerstreuung dazugehört. Ich glaube, dass Partys genauso wichtig sind. Ich glaube, dass eine Band wie Scooter, deswegen, da haben wir vorhin drüber gesprochen, dass eine Band wie Scooter einen genauso wichtigen Stellenwert hat wie die Elbphilharmonie. Einfach, weil sie Leuten...
Da haben wir unsere Schlagzeile.
Was?
Da haben wir unsere Schlagzeile.
Nein, wirklich, weil sie die Emotionen der Leute anspricht, weil sie dafür sorgt, dass Menschen Glücksgefühle bekommen und weil das ehrliche Glücksgefühle sind. Und ich glaube, dass... Ich kriege immer das Kotzen, wenn ich jetzt überall höre, dass die Menschen in der Politik sagen, jetzt ist halt keine Zeit für Party machen. Zu sagen, aber dann überlegt euch vielleicht mal, wie ihr das schafft, dass die Menschen Party machen können, ohne dass es gefährlich ist. Also ich will um Himmels Willen das Ganze nicht verharmlosen. Ich gehöre selber dank eines lustigen Gendefekts zur Risikogruppe. Ich darf in keinem einzigen Innenraum auftreten die ganze Zeit. Aber trotzdem, ich glaube, Party machen, sich zerstreuen, auch Rausch ist ein Grundbedürfnis. Das brauchen Menschen.
Und unterschreibe ich sofort.
Ja, ich glaube auch, ich finde es absurd, dass Kinder in der Schule nichts lernen über Rausch. Sondern, und dass unsere Drogenpolitik darin besteht, dass es heißt, nehmt halt keine Drogen. Und gleichzeitig darf man sich zusaufen, wie man will. Und plötzlich merken sie, das ist halt jetzt auch nicht der richtige Weg. Aber also all diese Dinge gehören meiner Meinung nach positiver besetzt. Und vielleicht kann die Corona-Krise da ein bisschen dafür sorgen, dass zumindest so 2-3 Leute aufwachen. Vielleicht habe ich aber auch nur, keine Ahnung, ist es der blöde Kack-Strohhalm, an dem ich gerade versuche, mich festzuhalten.
Es gibt ganz viele Stellen, an denen ich im Laufe unseres Gesprächs jetzt schon einhaken wollte. Ich fange vielleicht mal an mit dem offensichtlichsten. Du meintest vorhin mal an einer Stelle, ich kann ja nicht anders als irgendwie dunklen Pop machen.
Ja, das stimmt.
So, jetzt bist du natürlich aber überbordende Bekanntheit erreicht mit genau, Musik, mit dem, die alles andere als stark ist.
Mit den einzigen zwei Songs, die
quietschbunt
sind. Die quietsch laut und bunt sind, die ich je geschrieben habe. Es ist wirklich, es ist total lustig. Weil ja selbst, wenn man reinhört, das Mädchen-Album von Lucy Electric hat total viele düstere Songs. Also wir waren ja eigentlich, das ist ja das Absurde, was wir musikalisch versucht haben, war Punk mit Techno zu kombinieren. Und tatsächlich wurde auf unseren Konzerten damals Pogo getanzt. Und wir hatten so, selbst das, die B-Seite, sowas gab es damals noch, die B-Seite von Mädchen, war ein... ziemlich verschwurbelter Track mit so Metal-Gitarren und ein vertontes François Villon-Gedicht. Nur wer im Heute lebt, dem wird es wohl ergehen. Also auch schon so, aber so ist es halt manchmal. Und ich, dieses Lied hat mir so unfassbar viel Glück gebracht. Und irgendwie ist es auch toll, dass ich mal über meinen Schatten springen konnte und mal hemmungslos fröhlich sein. Aber das kriege ich zumindest musikalisch nicht hin. Keine Ahnung, ob es mein osteuropäisches Vielvölkergemisch ist, dem man Melancholie nachsagt oder so oder weswegen auch immer. Ich war halt, also mein musikalisches Erweckungserlebnis war The Cure oder noch davor abstruserweise eine Band, die heute auch niemand mehr kennt, aus Berlin namens Zeitgeist. Das waren so.
Ich kenne ein Album der Band Levelers und der Band Smashing Pumpkins.
Das war's. Ja.
Das war's.
Ach so.
Nee.
Und The Cure war für mich ein, ja, auch schon wieder, da sind wir wieder bei der Biene von Blind Melon. Ich kann gar nicht beschreiben, was das in mir ausgelöst hat damals. Also auch diesen Mann zu sehen, der so seltsam gesungen hat, der völlig anders aussah als jedes Schönheitsideal, was damals irgendwie angesagt war. Und der trotzdem, der irgendwie Robert Smith auf der Bühne ist immer noch so unglaublich. Der Mann kann mit einer einzigen Handbewegung irgendwie tausende Menschen verzaubern. Das ist sensationell. Und da habe ich dann nur gesagt, ich will, ja, das ist das, was ich will. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, absurderweise, der, ich durfte eigentlich gar keine Popmusik hören. Und weil meine Eltern, beziehungsweise, also ich hätte wahrscheinlich schon gedurft, aber die haben halt ausschließlich Klassik gehört, die waren sehr, soll ich sagen, mein Mann lacht immer und nennt das Ganze so Hedwig Kurz-Mahler-Style. Die waren halt so im Biedermeier hängen geblieben, halt beides bildende Künstlerin und ein bildender Künstler. Und mein Vater hat sich als Bildhauer halt einen ziemlichen Namen gemacht auch und so. Aber für die war schon jede Form von greller Farbe ein No-Go. Also so, das war alles gedeckt und in schönen alten Möbeln und es lief nur klassische Musik und auch selbst bei der klassischen Musik wurden Abstriche gemacht. Also so Tschaikowski ging gar nicht, das war viel zu kitschig, viel zu viel Emotionen und ich habe teilweise heimlich wirklich als Kind an so einem kleinen Transistorradio so nach draußen, deswegen hat mir Radio auch so viel bedeutet, dann Popmusik gehört oder Bonnie M. zum Beispiel oder sowas, das fand ich ganz irre und das war für mich wirklich so ein Tor in eine vollkommen andere Welt, die mir ganz fremd war und die für meine Eltern halt minderwertig war. Und deswegen habe ich mich auch erstmal gar nicht getraut, als ich Kind war, das irgendwie auszuleben. Also danach dann also irgendwann so ab meinem 11. Lebensjahr dann umso mehr. Wie gesagt, da kam dann The Cure und danach war eh alles vorbei. Also das
so könnte man Lucy Electric als ultimative Abnabelung des Elternhauses verstehen.
Nein, ja. Lucy Electric nicht, sondern also eher. Also ich habe ja vorher, reagiert? Also wie gesagt, ich bin dann halt innerhalb von 2 Monaten, da habe ich sogar mal irgendwie in einem Buch eine Geschichte drüber veröffentlicht, innerhalb von 2 Monaten, ich war halt so ein etwas pummeliges, bebrilltes Mädchen mit langen Zöpfen und braven Kleidern und auf meiner Webseite gibt es so ein paar Bilder, wie ich dann ein paar Wochen oder ein paar Monate später aussah. Da hatte ich dann halt, wie man das dann damals so hatte, halt einen extrem toupierten Undercut, bin nur noch weiß geschminkt mit umrahmten Augen, habe Kontaktlinsen gekriegt, damals noch harte Kontaktlinsen, habe also die ganze Zeit quasi so verheulte Augen gehabt, habe trotzdem mir den Kajal dick um die Augen geschminkt, so ägyptischen Augen und hab mir dann irgendwann halt die Haare in allen Farben gefärbt und abrasiert und was weiß ich und habe angefangen, Alkohol zu trinken, andere Dinge zu tun und Sex zu haben und das war schön.
Und wie fanden das dann deine Eltern?
Nicht so gut. Aber das war, also okay. Das ist lange her und so, meine Kindheit war ohnehin nicht so schön, beziehungsweise die fanden es nicht so gut, die haben sich dafür aber auch eigentlich gar nicht so interessiert. Also die hatten andere Probleme, sagen wir es mal so.
Okay, da wollen wir, glaube ich, jetzt nicht tiefer reingehen, oder? Nee. Alles klar. Die andere Stelle, wo ich vorhin einhaken wollte, mit der am Boden zerstörten Linda Perry. So, wie hast denn du diese Zeit erlebt? Also man hat dich damals ja, es ist dieses quietschbunte Spice Girl vor den Spice Girls wahrgenommen, die wahnsinnig wichtige feministische Pionierarbeit leistet, auf der Bühne rumhopst und alles so und der Gesellschaft mal zeigt, wie es läuft und so. Und Backstage ging es dir damit aber nicht so gut, oder?
Also Auf der Bühne ging es mir fantastisch. Ich habe mir ging es auf der Bühne noch nie scheiße. Also einfach, weil die Bühne ist mein Schutzraum. Da kann ich machen, was ich will. Da kann ich irgendwie kann ich irgendeinen Scheiß machen. Alle Leute denken noch, es ist Absicht. Oder wenn es nicht Absicht ist und sie es merken, dann kann man es irgendwie charmant auffangen. Also das war für mich immer wunderbar. Das Problem war das Drumherum. Also dieses, ich bin überhaupt kein Mensch für so, ja, das, was du, glaube ich, weiß ich nicht, Promi-Leben nennst.
Ja.
Also das, und das, was dann von dir erwartet wird. Also, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, dass du bestimmte Dinge sagst, dass du bestimmte Dinge nicht sagst, dass du mit wichtigen Leuten auf eine bestimmte Art und Weise redest. Ich habe nie Unterschiede gemacht zwischen Leuten. Ich rede mit einer Putzkraft genauso wie mit einem Bundeskanzler. Das ist mir wirklich egal. Und das hat aber nicht funktioniert. Und das hat insofern nicht funktioniert. Also, blödes Beispiel, was ich immer gerne erzähle, was weiß ich, ein sehr berühmter Moderator, der wahnsinnig wichtig war damals zu der Zeit, wo sie meinte, oh Gott, du musst in die Sendung. Der wollte sich dann irgendwann mal bei irgendeiner Fernsehsendung mit mir fotografieren lassen. Weil so, und dann ging das so Fishing for Compliments mäßig mit, ach, und da sehe ich neben Ihnen dann nicht so alt aus. Und dann habe ich natürlich nicht gesagt, nein, du bist noch wunderschön. Er hat gesagt, ja, mein Gott, dann zieh dir halt eine Tüte über den Kopf. Und daraufhin hat dieser Mensch mich nie in seine Sendung eingeladen. Und das war aber, also das wäre überhaupt nicht wichtig gewesen, hätte da nicht irgendwie die nächste Single dran gehangen, wären nicht die Leute, wären dann nicht plötzlich Promoter arbeitslos geworden, wären nicht, also du hast quasi als damals 23-jähriger Mensch mit irgendwann dann großer Klappe und ganz wenig Schlaf, also Drogen habe ich nie exzessiv genommen, aber ich habe auch nie exzessiv getrunken, ich bin einfach nicht so ein Mensch dafür, aber dieses Leben ist wahnsinnig anstrengend, weil du hast gar keine Freizeit mehr. Du musst teilweise, du trittst nachts auf, musst am nächsten Tag irgendwie morgens um 7 in irgendeiner Radio-Morning-Show sein, musst da topfit sein und super kluge Sachen sagen.
Und bestens gelaunt.
Genau, du darfst auch auf keinen Fall krank werden, weil wenn du ein ausverkauftes Konzert hast und du wirst krank, dann sind das Gelder, die ausfallen, die andere Leute dringend brauchen. Also du hast ein Maß an Verantwortung.
Ja, diese tierische Verantwortung für einen jungen Menschen.
Ja,
das also, willst du ja gar nicht als Künstlerin. Du willst, oder? Also das ist ja...
Und selbst das...
War ja nicht Teil deiner Jobbezeichnung,
auf einmal so ein Imperium zu leiten. Ja, und selbst das hätte ich wahrscheinlich noch okay gefunden, wenn halt nicht dieses Gezerre da gewesen wäre. Und in den 90ern war es natürlich schon so, da sind wir heute zum Glück weiter, dass also jede Art von, gerade eben, wenn du kein Mann warst, jede Art von Diss und Bodyshaming und Runtermachen und war halt total angesagt. Also das ist, es war tatsächlich so. Also als ich das erste Mal Mädchen im Radio gehört habe, was für mich halt wirklich, das war das erste Mal, dass ein Song von mir im Radio lief. Ich war völlig verzaubert, weiß ich noch, wirklich, wir waren im Tourbus, standen alle rum, haben gefeiert und dann sagt dieses Arschloch von Moderator dieses Ding ab und sagt, ja, irgendwie, es lief gestern bei Geld oder Liebe, ist ja ganz lustig. Das Mädel, was das singt, hat zwar Beine wie ein Sumo-Ringer, aber es ist nett, so.
Oh Gott,
um und, Gottes ja, Willen. Und dann sorge mal dafür, dass dich das nicht kratzt mit 23. Und es war halt, also, und du bist halt immer im Feuer und das ist ganz schwer auszuhalten. Und ich bin dann halt, also, und ich merke halt auch einfach, wie gesagt, ich finde halt so, ich habe das dann auch nie gemacht, weil ich das so albern fand. Ich konnte zum Glück andere Sachen machen, aber halt diese ganzen Promi-Geschichten mit, oh Gott, und wir gehen irgendwo hin und wir gehen einkaufen und wir reden über irgendeinen Scheiß, wir machen zusammen Promi-Dinner, wir machen dies und das und bis hin zum Dschungelcamp, die irgendwann dann aufgehört haben, mich einzuladen, weil ich immer abgelehnt habe. Das ist nicht meins. Ich bin da auch nicht unterhaltsam, sondern ich ziehe mich dann zurück und werde genervt und das verkauft sich auch nicht, was ich dann da mache. Und was dann wiederum eine Katastrophe war für die Leute, die unbedingt wollten, dass es sich verkauft, weil sie gehofft haben, dass dann die Musik sich auch wieder besser verkauft. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Und deswegen glaube ich, ich tauge nicht zum so kommerziellen deutschen Popstar. Das ist nicht mein, Genre. Also bin ich nicht geeignet für.
Du bist ja, das war ja dein Weg, den du gerade skizzierst, dein richtiger Weg. Du bist erstarkt da rausgegangen, auch aus diesen blöden Sprüchen, die du gerade zitiert hast. Ne? Siehst du dich so ein bisschen, nicht nur für dich selbst, sondern eben auch für die damalige Generation von, Mädchen eben, als so Pionierin, also die so ein bisschen dieses Female Empowerment salonfähiger gemacht hat, bevor es die Spice Girls gab?
Das Lustige ist, mir war das nie so klar, dass, also wie viel das teilweise Leuten bedeutet. Und weil ich dann mal gesagt habe, ja Gott, ich habe halt Musik gemacht, ich habe so und also mir ist es dann irgendwann ganz heftig klar geworden vor einem Jahr. Und da muss ich sagen, das hat mich unfassbar angerührt, als ich beim CSD und wir sind da ich bin da aufgetreten mit Meistersinger, mit meinem Duo, was ich auch noch habe. Und kam dann und Soki ist aufgetreten. Und dann kam Soki zu mir und sagte, oh, das mit dir auf dem Wagen, das bedeutet mir so viel und du warst mein absolutes Vorbild. Also, und da hat es mir die Sprache verschlagen. Das war so, das fand ich so schön, dass ich dachte, wenn ich irgendwas dazu getan habe, dass jemand, dass eine Frau wie Soki daran gewachsen ist oder sich bestärkt gefühlt hat, dann war das alles richtig, dann war das super so und dann hat das echt was gebracht und da habe ich mich unfassbar gefreut, das war richtig toll.
Ich möchte auch sagen dazu, dass ich das sogar, wo ich ja kein Mädchen bin, dass mir das auch was bedeutet hat. Es gab mal mindestens ein Interview, wo dein Partner damals, Ralf Goldkind, der den bürgerlichen Namen Ralf Droge hat, wo ich mich
der heißt nicht Ralf Droge, war sein Künstlername, den hat er irgendwann abgelegt, weil er gar keine Drogen genommen hat. Das war dann der wurde so genannt, weil der so furchtbare Augenringe hatte. Und deswegen.
Der heißt noch mal anders.
Ja, der heißt noch mal anders. Der heißt Goldkind.
Der hat mal in einem Interview damals gesagt, dass er das Mädchen auch so eine gewisse Geisteshaltung ist und dass er sich selbst auch als Mädchen bezeichnen würde. Und das fand ich auch als Junge, der auch nie so ganz reingepasst hat, auch total wichtig. Also auch diese meine Lieblingszeile nach wie vor in diesem Song mit, wo so die Standfestigkeit eines Mannes in Frage gestellt wird und so. Das fand ich so gut. Also unter meinen ganzen Testosteron-Monster-Schulkameraden in der Umkleidekabine zu sehen, wo jeder nur immer angibt und so und was er alles kann und wie er da unten ausgestattet ist. Das war so ein Kick in die Eier einfach so. Also der gegen diese ganze toxische Männlichkeit. Also das fand ich auch als Empowering ist irgendwie vielleicht ein Begriff, den ich mir gar nicht zuschneiden kann, aber ich fand es wichtig, dass sowas jemand auch mal sagt, dass sowas im Radio
das
läuft.
Das freut mich wahnsinnig. Dass
dieses das ganze Mackertum.
Klasse.
Genau.
Nein, das freut mich ganz, ganz riesig. Also ich habe auch tatsächlich was mich wahnsinnig angerührt hat dann später. Ich habe ganz viele schwule Männer getroffen, die mir gesagt haben, dass das ihr Outing-Song war. Wo ich sage, eigentlich, also schwule Männer sind oft, also wie soll ich sagen, haben mit Mädchenhaftigkeit im konventionellen Sinn überhaupt nichts zu tun. Also du bist, man ist nicht weiblicher, nur weil man schwul ist. Aber trotzdem haben das irgendwie Leute so zusammengebracht und das fand ich. Ja, also da habe ich so rührende Geschichten teilweise gehört und das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, boah, wie toll. Also dieses Stück, deswegen, ich werde immer gefragt, ob ich das langsam hasse, weil man mich darauf reduziert oder so. Nee, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Und wegen dieser Geschichten nicht. Und wegen dieser, und ich sehe teilweise auch echt so in den, vor Corona, als ich noch in abseitige Clubs ging, scheiße, kommen manchmal Menschen auf mich zu, die sagen, oh, und das sind dann echt so richtig coole Frauen, so unglaublich, super selbstbewusste, tolle Frauen, und dann denke ich mir, da ist es auch wieder so. Ich sage, Soki steht natürlich auch stellvertretend für, eine ganze Reihe von Frauen, wo ich das so mitgekriegt habe. Und da, das freut mich wahnsinnig. Das ist der Hammer. Also, und wie gesagt, manchmal, also ich weiß es ja, wie gesagt, ich weiß, was The Cure mit mir gemacht hat. Wie gesagt, The Forest war für mich wirklich ich glaube, ich wäre heute ein völlig anderer Mensch, wenn ich dieses Stück nicht gehört hätte.
Und vielleicht. Bestimmt wären sehr viele Menschen auch anders geworden, hätten sie damals mit 13, 12, 14 Jahren in den Wirrnissen der Teenager-Unsicherheit nicht so einen Song im Radio gegeben.
Ja, also das
der wäre ja heute noch aufsehenerregend.
Bitte?
Der wäre ja heute noch aufsehenerregend.
Mädchen, meinst du? Ja, also wobei er heute natürlich, wie soll ich sagen?
Man würde ihn nicht mehr genauso machen. Also ich habe auch gelesen, dass du ja ein distanzierteres Verhältnis jetzt auch zum Text
hast. Ich habe insofern ein distanzierteres Verhältnis, weil ich finde, dass wir heute weiter sind. Ich glaube, wir sind weiter im Sinne von, also ich habe das Ganze damals auch Mädchen genannt, weil ich mich von so einem, ja, von einer Form von Feminismus abgrenzen wollte, die ich damals als, wie soll ich sagen, als wahnsinnig freudlos empfunden habe. Und also es waren halt, ja, also der war unglaublich aggressiv und also so der halt so dieser wird immer so als lila Latzhosen-Feminismus verunglimpft. Ja. Andererseits, und das muss ich heute auch wirklich sagen, war ich damals jung. Ich hatte das unglaubliche Glück, in einer kurzen Phase aufzuwachsen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, also ich glaube so meine Jugend in den 80ern, da war das, also da war kurzfristig zwischen den Geschlechtern und auch was Homosexualität anging. Ich bin selber bisexuell, ich lebe das offen, seit ich, weiß ich nicht, 15 bin oder so. Mhm. Und ich hatte eigentlich nie, also außer ja so im persönlichen Bereich, ja, aber so nie, also ich bin dafür damals nie diskriminiert worden. Und jetzt aber heute, wenn ich das mitbekomme und wenn ich mitbekomme, was ich als erwachsene Frau teilweise heute noch für Scheiße fresse, nur weil ich einen XY-Chromosomensatz habe und man mich äußerlich als Frau identifiziert. Und wenn ich mir dann vorstelle, was die Frauen damals für Scheiße gefressen haben, also da wundert es mich, dass das nicht noch viel aggressiver und viel freudloser war, wenn ich mir überlege, wie die damals noch behandelt wurden und was die sich erkämpfen mussten an Rechten, die wir heute völlig selbstverständlich finden. Und deswegen, und heute ist es aber eben wieder so, zu sagen, damals war das ein Befreiungsschlag, dass quasi eine Frau, eine junge Frau ein Recht auf eine eigene Sexualität hat, dass eine Frau einem Mann auf den Hintern starren darf. Und
wir haben auch nur als Hintern bezeichnet.
Bitte?
Also auch genau. Auch nur als der Hintern bezeichnet, also auch so ein umgedrehter Sexismus.
Ja, genau. Aber also es ist natürlich ein umgedrehter Sexismus.
Seht ihr mal, wie sich das für uns anfühlt, wenn wir die ganze Zeit immer nur auf Titten und Ärsche reduziert werden. Ich nenne dich jetzt auch einfach nur den Hintern, dass du das mal siehst.
Ja, genau. Und das war... aber es ist eben natürlich eine Form von Sexismus. Es ist genauso eine Form von Sexismus, klar, zu sagen, ich sage jetzt, ich lehne dich zurück und dann darfst du kommen. Und ich habe, also das war dieses Spiel, was damals, was man damals gespielt hat, was wir damals gespielt haben, da war das, also dafür war das, glaube ich, eine gute Ansage. Heute, glaube ich, sind wir weiter. Heute können wir besser miteinander reden. Heute ist aber auch der Backlash. Ja, es ist ja immer furchtbarerweise so, wenn die Schaukel auf der einen Seite mal ein bisschen ausschlägt, schlägt sie halt auch auf der anderen schon wieder aus. Und der Backlash ist viel furchtbarer. Und wenn ich mir heute überlege, dass ich, dass tatsächlich auch einige Frauen, das ist ja immer so, dass oftmals so die Leute, die eigentlich ins eigene Lager gehörten, dann extra doll bestimmte Dinge verteidigen, weil sie sich unsicher fühlen oder ja, möglicherweise auch, weil sie Privilegien genießen, wenn sie die Einzige sind dann im anderen Lager oder so. Dass bestimmte Frauen Grundrechte in Frage stellen, dass Dinge in Frage gestellt werden, die einfach nicht in Frage zu stellen sind, sowohl halt für Frauen als auch für Menschen, die sich, und das finde ich, geht heute auch weiter mit überhaupt keinem gängigen Geschlecht identifizieren. Ich würde, glaube ich, heute wahrscheinlich auch ich weiß nicht, ich habe mich in Männergruppen immer wahnsinnig wohl gefühlt, weil ich das Verhalten von rein weiblichen Gruppen nie verstanden habe, wie man da miteinander umgeht, wie man miteinander spricht. Und weil ich halt in so einem, ich habe halt ganz früh dann angefangen, Musik zu machen. Und das ist eben auch so furchtbar, weil da es gab keine Gitarristinnen zu der Zeit, mit denen man, es gab auch, und noch viel extremer, dann habe ich mir irgendwann mit 17 meinen ersten Atari-Rechner gekauft und habe angefangen zu programmieren. Und da gab es auch kaum Frauen. Also habe ich permanent mit Männern abgehangen und habe deren Verhaltensmuster übernommen und habe deren, und würde heute auch sagen, ich bin wahrscheinlich auch nach also würde mich eher als non-binär definieren, ja, so als, ja. Als wirklich nur als Frau oder Mann. Und ich glaube, dass wir alle eigentlich irgendwo dazwischen sind. Und deswegen finde ich allein überhaupt so eine Geschlechterrollendefinition irgendwie doof. Deswegen finde ich es auch veraltet.
Die ganze Definition. Also warum muss man es überhaupt noch definieren?
Ja, also ich liebe doch Menschen. Ist doch völlig egal, was sie für ein Geschlecht haben.
Ja, genau. Das ist der schönste Satz überhaupt.
Aber was hat sich denn, um quasi jetzt im Heute zu schließen, was hat sich wirklich zum Besseren oder vielleicht auch zum Schlechteren verändert, Stichwort Sexismus, Frauen, Männer in der Popbranche, aber auch gesellschaftlich? Und wo, das ist vielleicht die eigentliche Frage, was würdest du heute jungen Mädchen oder halt einfach jungen Leuten raten, die in der Branche Fuß fassen wollen und sich selbst irgendwie gerade finden?
Ja.
Also verändert hat sich, dass du wahnsinnig viel tatsächlich auch alleine machen kannst, was toll ist. Und deswegen kannst du auch als Frau mehr machen. Der Sexismus ist ja genauso schlimm oder teilweise eher noch schlimmer geworden. So Bodyshaming ist nicht mehr angesagt. Aber wenn wir zum Beispiel gucken, also das...
offiziell das, zumindest.
Ja, ja.
Also auf dem Schulhof ist das, glaube ich, immer noch ein sehr
ja,
großes
natürlich,
Thema.
Aber so offiziell in der Presse oder so ein Radiomoderator
genau,
dürfte sowas
genau.
nicht mehr sagen.
Also der könnte nie, also so ein Spruch wie dieser Idiot damals,
sowas geht
würde
nicht
heute
mehr, ne?
in den
aber,
Medien nicht mehr gehen. Also.
Aber der Sexismus, der ist halt, also... Der entsteht dadurch, dass sich halt eine Gruppe, also die cis-männliche Gruppe, hat sich an bestimmte Privilegien gewöhnt und nimmt es auch gar nicht wahr. Also zum Beispiel dieses Wir sind mehr Konzert, ja, was ja an sich eine wahnsinnig tolle Sache war und eine tolle Ansage, wo ich sage, da war keine einzige Frau auf der Bühne, nicht eine. Und ja. schon gar nicht, was ich am allerhärtesten fand, dass man nicht wenigstens Jennifer Weist eingeladen hat, die unglaublich gelitten hat dafür, dass sie so eine Ansage gemacht hat gegen die AfD. Die hat so, also die hat so schreckliche Drohungen bekommen danach und so. Und dass das, dass da niemand drauf geachtet hat. Und das ist bis heute so, dass wenn über Musik geredet wird, das sind halt meistens Männer. Also es gibt dann so ein paar große Frauen, aber auch deren Leistungen werden halt geschmälert. Ja? Wer weiß schon, dass Hip-Hop zum Beispiel von einer Frau erfunden wurde. Sylvia Robinson, merkt euch diesen Namen, liebe Leute. Hat Rapper's Delight produziert, was quasi als erstes amtliches Hip-Hop-Stück gilt. War die erste Frau, die Rap mit Beats kombiniert hat. Wer weiß schon, dass wir nur deshalb Spur über Spur über Spur im Tonstudio übereinander singen, weil Kate Bush das erfunden hat, verfickte Scheiße, und nicht irgendein Typ. Und darüber wird halt nicht gesprochen, weil Typen mit Typen über Musik reden und weil Gitarristen mit ihren Kumpels einsaufen gehen wollen und deshalb sich keine Gitarristin holen, weil die ganz also es gibt so komische, toxische Geschichten, die da immer noch ablaufen und und ich glaube, was wir brauchen, darüber habe ich sogar ein Buch geschrieben, das heißt Vagina Dentata, juhu. Was wir brauchen, sind Männer, die das merken und die ähnlich wie man, also ich bin ja auch nicht nur dann rassistisch, wenn jemand, den ich diskriminieren könnte, im Raum ist, sondern weil ich selber mich im Spiegel angucken möchte. Und also bin ich auch rassistisch, wenn niemand dabei ist, den ich diskriminieren könnte. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass das mit dem Feminismus so wird wie mit dem Rassismus, dass Männer sich, also die Menschen, die Privilegien haben, sich selber überlegen, ob das gut ist, was sie machen und sich bemühen, es vielleicht anders zu machen. Und das wäre mein großer Wunsch. So ein bisschen mein Lieblingsfilm, Django Unchained. Ja, also ich glaube, wir brauchen euch als Doktor. Und ich glaube, und das finde ich das Tolle, wenn ich auch dich zum Beispiel jetzt habe reden hören vorhin, ich glaube, es gibt immer mehr Männer, die das merken und die auch merken, dass Patriarchat für sie selber scheiße ist und dass das ein ganz doofes System ist und dass es Zeit ist, was Neues zu finden. Und das sind die guten Sachen, wie gesagt, aber ich glaube auch genau im Gegenzug, weil es immer mehr Männer gibt und weil es auch immer deutlicher benannt wird, was scheiße ist und auch nicht mehr nur man sagen kann, es war doch Spaß oder so, gibt es natürlich auch umso heftigere Gegenreaktionen. Und es gibt halt Ignoranz. Ja, also was weiß ich, bestes Beispiel. Ich bin Musikproduzentin von Beruf. Ich mache und jetzt bei King Mummy und dann gab es einen Zeitungsartikel, der dann auch gesagt hat, oh, King Mummy und Lucy van Ork, die arbeiten, dann ist sie seine Muse. Und ich dachte, ey, geil, ich möchte einen deutschen Musikproduzenten hören oder sehen, der Muse genannt wird, wenn er irgendeine Künstlerin produziert. Und das finde ich einfach eine Frechheit und das geht gar nicht. Und, und aber ich glaube auch nicht, dass die das böse gemeint haben im Übrigen. Und es ist aber genauso.
Man macht es nicht bewusst einfach. Man sagt es halt so. Man überdenkt es gar nicht, man sagt es halt schon, weil man schon tausendmal gelesen hat, tausendmal gehört hat.
Es klingt
und
schön,
das ist so die gesellschaftliche Form, die man füllt.
Und das Problem ist, es ist aber pures Gift für die, und da komme ich dann zu den Mädchen, die nachkommen, und zu den Frauen. Es ist pures Gift für die, die nachkommen, weil es tatsächlich auch so ist. Ich wollte als Kind, ich habe mich als beim Fasching fast immer. Also bis auf als Zauberin, weil ich dachte, dann kann ich ja eh alles, aber immer als Mann verkleidet. Und zwar nicht, weil ich irgendwie, also jetzt meine Identität nicht war, also irgendwie eine andere war als nach außen, sondern weil ich gedacht habe, Männer können alles machen. Männer dürfen alles. Männer haben alle.
Männer können auch nicht alles. Männer können auch nicht alles.
Nee, natürlich. Also Männer können aber genau, viel mehr. Aber das Problem ist, warum habe ich das gedacht? Ich habe das gedacht, weil die Gesellschaft mir das suggeriert hat. Und wenn Frauen nicht sehen, dass es Frauen gibt wie Linda Perry oder dass es Musikproduzentinnen gibt, dass es Gitarristinnen gibt, dass es Schlagzeugerinnen gibt, dann ist der Geist eingeschränkt, dann werden die das auch nicht. Und dann ist das immer wieder ein Teufelskreis. Deswegen ist dieses Sichtbarmachen und auch dazu brauchen wir euch, weil meistens ist es dann so, dass eben auch in dieser Welt des Teufelskreises die Frauen, die dann ganz laut schreien, um sich selber oder um andere Frauen sichtbar zu machen, die vielleicht auch wütend sind darüber, dass die dann eben die Zicken sind. Also zum Beispiel auch wieder wunderbares Beispiel Kate Bush. Kate Bush ist im landläufigen Sinne immer, ja, die hat halt ein paar tolle Songs gemacht, aber die ist so zickig. Wo ich sage, ja, aber David Bowie ist willensstark. Weißt du, oder war willensstark.
Die Männer sind dann
tough. Ja, genau. Und dann sage ich nein. Und das, da ist es, glaube ich, an den Männern, diese Konnotationen zu bemerken und einzustellen. Und das würde ich mir wünschen von jedem einzelnen Mann.
Ich habe auch gerade eben nur gesagt, Männer dürfen auch nicht alles, weil was ist ein idiotischer Satz, wenn er aus dem falschen Mund, glaube ich, kommt. Aber in meinem Fall war es auch so, ich wollte zum Beispiel im Karneval auf das Mädchen gehen. Ich durfte aber nicht. Und ich habe meine, wie heißt das, Facharbeit, was du am Schluss, was für dein Abitur brauchst, am Schluss im Gymnasium meine Facharbeit über Homosexualität in den Medien geschrieben und wurde mir davon abgeraten, so damit würde ich mir keinen Gefallen tun.
Ja, ja, furchtbar. Aber, aber dann bist du natürlich auch, und das ist natürlich klar, sobald du als Mann nicht diese Klischees erfüllst, also sobald du kein Cis-Mann bist quasi, also es ist ja dieses neue modische Wort.
Da stößt dann sogar der Mann wieder an seine Grenzen, wenn er nicht schön klar, in seinem...
Ja, natürlich. Und also deswegen, das ist ja, das ist, also da hast du dann eine ganz ähnliche Arschkarte. Sobald das wahrgenommen wird, dass du kein Cis-Mann bist, bist du in der Rangfolge im Patriarchat, glaube ich, sogar fast noch weiter unten, weil die Männer sich noch bedrohter fühlen. Von einem, also ich glaube, als quasi schwul erkannter Mann bist du in der Hierarchie gleich weit unten wie eine Frau oder sogar noch weiter unten, weil die Bedrohung für viele so patriarchal orientierte Männer noch größer ist.
Und Bedrohung das oder nicht ernst nehmen.
Ja, klar. Und ich bin ja sowieso der Meinung, dass wir alle wild Sex durcheinander haben sollten, weil das einfach schön ist und es ist friedlich und also natürlich nur einvernehmlich.
Natürlich benutzt Kondome. Aber klar, aber man muss auch nicht schwul sein, um sich sowas äußern zu können. Und so. Also man kann sich auch als Cis-Mann natürlich über Homosexualität irgendwie äußern und so.
Selbstverständlich. An. Also das war jetzt auch nur, weil du meintest, man hat sich davon angebracht. Du kannst auch als Cis-Mann, beziehungsweise was heißt wunderschön aussehen in einem Kleid. Und zwar nicht nur in einem Schottenrock, sondern auch in... Und das ist ja genau das Ding. Aber das ist ja auch patriarchal wieder zu sagen, sobald ein Mann Attribute einer Frau trägt, wird der minderwertig. Und
verweist.
Ja, ja, und sobald du das nicht als minderwertig empfindest, wirst du als jemand empfunden, mit dem was nicht stimmt.
Und halten wir mal so fest, wenn unsere Jungs alle in Karneval als Wonder Woman gehen wollen, dann gehen wir los und kaufen
die bitte, Kostüme. Auf jeden Fall. Oder als sowieso. Elsa, wenn es nicht nur Wonder Woman ist, auch selbst wenn es Elsa ist, bitte kauft ihnen die Kostüme.
Let go, tanzen wir schon zu Hause. Der Weg ist der richtige.
Lucy, wir sind am Ende dieses Interviews. Es ist völlig anders abgelaufen, als wir es uns vorgestellt hatten. Und ich könnte mich über nichts mehr freuen.
Aber gut.
Aber das ist schön. Dann frage ich irgendwann heimlich nochmal, wie du es dir vorgestellt hast. Aber das nicht öffentlich.
Also ich zerreiße mit großem Genuss die 30 Fragen, die wir uns noch überlegt hatten, weil das ist in eine viel wichtigere Richtung gegangen, als wir uns hätten vorstellen können. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war eine sehr schöne, sehr erhellende Stunde mit dir.
Cool, ja, danke euch.
Mach's gut, danke.
Ja, ciao.
Ein ganz großes Vergnügen, Lucy van Org hier bei uns im Never Forget Podcast. Und das war's auch schon wieder mit unserer Folge über die sogenannten, schrecklich betitelten One-Hit-Wonder.
Über die es ja doch genug zu sagen gab.
Das stimmt.
Wenn man sich die Folgenlänge hier anguckt gerade mal.
Ja, stimmt. Wir sind schon wieder in epischer Breite.
Ja,
und wir haben... Rose ist nichts gegen uns.
Genau, und wir haben es nicht ganz geschafft, Fool's Garden nicht zu erwähnen. Macarena fand auch Erwähnung. Falls wir irgendwas zu Recht oder Unrecht vergessen haben, sagt es uns auf Instagram @neverforgetpodcast. Ich habe es vielleicht schon mal erwähnt heute.
Ja.
Sagt es uns per Facebook, per E-Mail, auf der Straße, wenn ihr uns mal trefft.
Genau.
Keine Ahnung so.
Da machen wir nämlich auch so eine zweite Folge draus. Auch hier wieder vergleiche ich uns mit Axl Rose, so wie wir können ja UC Illusion 2 auch in den zweiten Teil One Hit Wonder machen. Oder Two Hit Wonder.
Mal schauen. So, wie gehen wir raus?
Wie gehen wir raus? Fällt dir was ein? Ein Zitat, das zum Genre passt?
Also, was man mit viel Biegen und Brechen darauf einpassen kann. Es gab...
Bitte?
Es gab doch diesen Song, über den wir es doch nicht so ausführlich gesprochen haben, was aber nicht schlimm ist, weil wir haben es ja erwähnt. Inside von Stills.
Ja, obwohl ich den wahnsinnig gut damals fand. Da hatte
ich
das ganze Album. Also
hätten wir noch hier mit
The Mind's Eye. Eine Band, die es damals ja auch nur für einen Levi-Spot gab, eigentlich von einem Songwriter. Ursprünglich wollten die nämlich die Smashing Pumpkins haben für diesen Clip, die haben aber gesagt nein. Und dann wurde ganz schnell so eine Band zusammengestellt, die halt auch so leicht grungig war, mit diesem Ray Wilson eben, der dieses eine Album mit denen hatte und dann sofort zu Genesis gewechselt ist und deren Karriere beendet hat und seitdem durch die Lande tourt mit einem Programm bestehend aus dem Stillskin-Album und noch zwei, die es mittlerweile auch gab mit einer anderen Band und den größten Hits von Genesis. Also vor allem auch den Genesis-Songs, an denen er nicht beteiligt ist. Also der singt dann die Phil Collins und Peter Gabriel-Songs und er dreistet sich noch nicht mal. Er singt sogar Solo-Hits von Phil Collins und Peter Gabriel.
Liam singt auch Noel.
Ja. Liam, davon soll man auch kritisieren. Und damit hat er erstaunlichen Erfolg, vor allem im deutschsprachigen Raum. Der lässt sich dann immer auch was Neues einfallen. So dann macht er das Ganze unplugged, dann damit Orchester und so. Und so kommt er, glaube ich, ganz gut durch die Runden. Sein einziger wirklicher Hit war aber Inside von Stillskin und da habe ich zumindest schon noch, da habe ich schon noch so einen Softspot dafür.
Und da lautete ein paar Textzeilen und damit gehen wir raus. And if you think, soll ich das jetzt nicht?
Ja, mir doch genannt.
Scheiße. That I've been losing my way, that's because I'm slightly blinded. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. Don't keep it inside, if you believe it, don't keep it all inside.
Genau, deswegen nehmt gehen wir in Hauszeit.
Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Never Forget. Der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Ring-Rosanis.